Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Sia, Cyril.
Hallo, Timeless.
Jetzt haben wir die Schlüsseltechnologie-Folge 21.
Ja.
Ja. So, heute wird's schlimm, fürchte ich, ehrlich gesagt. Ich habe mir ein Thema gewünscht. Und dann,
ja.
Und dann hast du und, angefangen.
Ich habe mir überlegt, wie können wir dieses Thema hier am besten ausdrücken. Vielleicht auf eine möglichst reguläre Art und Weise, denn genau darum wird es gehen, um reguläre Ausdrücke.
Genau, ich habe mir reguläre Ausdrücke gewünscht und dann hast du irgendwie angefangen, Sachen zu recherchieren und dann habe ich irgendwie riesengroße Flussdiagramme gesehen und dann dachte ich, okay, gut, das irgendwie entgleitet mir das hier gerade.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich daran anknüpfen soll, deswegen ignoriere ich das mal gekonnt und gehe jetzt einfach zum Thema weiter.
Okay.
Reguläre Ausdrücke. Ja, wer schon mal mit auch so Unix-Tools und so zu tun hatte, wird die sicherlich kennen. Die Mechanik dahinter ist ganz interessant. Die bezieht sich so ein bisschen auf ein Thema, was man als Informatikstudent so im ersten, vielleicht zweiten Semester bekommt, aber eigentlich meistens schon sogar im ersten Semester, weil das so eines der ersten Studienobjekte ist, an dem man dann so Algorithmen und solche Sachen sich angucken kann. Und dieses Thema nennt sich formale Sprachen. Das hatte ich tatsächlich das erste Mal gesehen, bevor ich das Informatikstudium auch nur ansatzweise angefangen hatte, als ich so in der Abiturstufe war, damals so Größenordnung 10., 11. Klasse, fiel mir so ein Buch in die Hände, irgendwie offenbar so eine Reihe von so kleinen Büchlein, so Taschenbüchlein. Die Reihe hieß, glaube ich, Einblick ins Studium. Und das war dann halt das Einblick ins Studium der Informatik, halt dieser konkrete Band da. Und da war dann halt unter anderem diese Sache, die erklärt wurde, wie so formale Sprachen sind. Also so quasi so wie so ein kleines Exzerpt, was man in einer theoretischen Informatikvorlesung vorfinden würde. Auf das vielleicht die Leute, die sagen, ich möchte hier aber irgendwie gerne Spiele programmieren, vielleicht schon rechtzeitig abgeschreckt werden, bevor sie sich irgendwie in die Universität eingeschrieben haben und dann irgendwie da in der ersten Semestervorlesung sitzen und denken, ach du meine Güte, das ist doch mehr Mathematik, als ich dachte.
Ja.
Und okay. Das fand ich durchaus relativ faszinierend. Es hat dann irgendwie relativ lange gedauert, bis ich dann tatsächlich dann das Informatikstudium gemacht habe. Das war ja doch erst mein Zweitstudium letztendlich. Und ich dann mit diesen formalen Grammatiken, formalen Sprachen konfrontiert wurde. Aber ja, das ist genau das Thema Grammatik. Wie gesagt, formale Grammatiken und formale Sprachen. Und wir fangen ja meistens immer damit an, dass wir in irgendeiner Form Wikipedia bemühen. Da haben sich ja doch so die kollektiven Weisheiten versammelt und die entsprechenden Formulierungen von Definitionen über die Jahre glatt geschliffen, sodass wir uns jetzt dort drauf beziehen können. Und Wikipedia sagt uns zur Grammatik Folgendes. Sie bezeichnet in der Linguistik jede Form einer systematischen Sprachbeschreibung. Dabei steht der Begriff der Grammatik einmal für das Regelwerk selbst, auf der anderen Seite aber auch für die Theorie über eine bestimmte Sprache oder Sprachfamilie.
Ja,
und gut. Da reden sie natürlich hauptsächlich von natürlichen Sprachen. Also wenn man halt jetzt über Grammatik der deutschen Sprache reden würde, hätte man dann halt mit Verben und mit Deklinationen und dem Akkusativ zu tun und solchen Sachen. Das wäre also auch dieser Teil hier, die Theorie über eine bestimmte Sprache, vielleicht auch, wie ist es irgendwie zu der Sprache gekommen, wie die Sprache verwendet, um Dinge auszudrücken und so. Der Teil, der sich in der theoretischen Informatik niederschlägt, ist halt eher dieser erste Teil der Formulierung, der Begriff der Grammatik für das Regelwerk selbst. Also für die Regeln quasi, wie diese Sprache aufgebaut ist. Also in Perspektive der formalen theoretischen Informatik ist so eine formale Sprache einfach so eine Menge von Wörtern, also so eine Menge von Symbolketten, die werden dann für gewöhnlich Wörter genannt, auch wenn es im Deutschen halt oder im Englischen oder sowas eher ganze Sätze werden, die dann von der Grammatik bestimmt sind. Dort nennt man das Wörter, warum auch immer. Die sind aus bestimmten Symbolen zusammengesetzt, die dann konsequenterweise Alphabet genannt werden. Wenn man das jetzt also übertragen würde auf eine natürliche Sprache, wäre das dann tatsächlich eher so, dass diese Symbole die Wörter wären und dann die Symbolketten dann die Sätze. Aber in dem Fall hat man sich halt gesagt, wir bilden Wörter aus einem Alphabet. Und die Menge von allen möglichen Wörtern ist halt unsere formale Sprache. Also wenn wir jetzt halt irgendwie sagen, wir haben zum Beispiel die formale Sprache, die enthält alle balancierten Klammerausdrücke. Also alle Folgen von so öffnenden und schließenden Klammern, sodass halt die Klammern zusammenpassen. Jetzt mal ganz vage ausgedrückt, ne? Also zu jeder öffnenden Klammer muss dann auch in der richtigen Reihenfolge die schließende Klammer kommen. Und dann kann man sich halt zum Beispiel vorstellen, zum Beispiel Klammer auf, Klammer zu wäre halt irgendwie ein Teil von dieser Sprache, aber halt Klammer auf nicht, weil dann fehlen da halt irgendwie ein paar schließende Klammern. Oder halt auch zum Beispiel Klammer zu und Klammer auf wäre kein Wort in der Sprache, weil die Klammer muss erst aufgehen, bevor sie zugehen kann.
Okay, ja gut, also das ist ja jetzt... Ja gut, Klammer auf, weiß ich nicht, ob ich das, ob ich dem Beispiel gerade folgen kann, weil man kann ja auch Klammern ineinander verschachteln, selbst in der Mathematik, deswegen weiß ich nicht,
ob das
Beispiel passt.
Das ja, aber quasi die Rahmenbedingung ist jetzt gerade bei dieser Sprache, die ich jetzt hier eingeführt habe, dass halt die Klammern zusammenpassen müssen. Und wenn halt die schließenden Klammern fehlen, ist das halt einfach falsch.
Ah, okay, der Ausdruck ist dann zu Ende nach Klammer auf und deswegen
ja, nicht genau.
Vollständig. Ah, okay, jetzt verstehe ich es.
Ja, genau.
Okay.
Also ja, es könnte natürlich der Anfang eines dann irgendwann vollständigen Ausdrucks sein, aber für die Definition von so einer formalen Sprache muss man halt verlangen, dass man halt letztendlich alles sieht, damit man es entscheiden kann, ob das jetzt hier alles richtig war und so weiter.
Okay,
ja. Und man sieht ja jetzt schon, wenn man weiß, wo man hin will mit diesen regulären Ausdrücken, wo das irgendwie hinführen wird, dass man dann irgendwann halt diesen regulären Ausdruck hat, der halt eine Beschreibung ist davon, welche derartigen Wörter dann in unserer Sprache drinne sind. Und natürlich jetzt einfach zu sagen, wie eine formale Sprache ist einfach so eine Menge von allen möglichen Wörtern, ist halt relativ unhandlich, weil im allgemeinen Fall sind diese Sprachen meistens unendlich groß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wieder das Beispiel nehme von eben die balancierten Klammerzeichenfolgen, dann könnte ich halt sagen, okay, Klammer auf, Klammer zu ist drin, okay, Klammer auf, Klammer zu ist drin. Und so kann ich halt immer größere Ausdrücke bilden mit beliebig vielen in öffnenden und dann dazu passenden schließenden Klammern. Und das wird ja irgendwann beliebig unhandlich. Also diese Menge ist im Allgemeinen unendlich groß. Ne? Ich kann 10.000 öffnende Klammern machen, ich kann 1 Milliarde öffnende Klammern machen und immer so weiter. Kann die dann in beliebigen Reihenfolgen wieder schließen und wieder öffnen und so weiter und so fort. Das wird zu unhandlich, wenn man das alles aufschreiben wollte. Das wird man nicht fertig bekommen innerhalb der Lebenszeit unseres Universums oder innerhalb irgendeiner endlichen Zeit.
Was du jetzt gerade beschreibst, ist ja nur, oder was heißt nur, sagt ja im Prinzip der Vollständigkeit halber, wenn ich genug Zeit habe, mir einen beliebig langen Ausdruck auszudenken, dann dauert es auch beliebig lange, den zu verarbeiten.
Durchaus, oder? Ja.
Ja, okay.
Das ist auch eine Konsequenz davon, aber ja, es ist ein zusammenhängendes Konzept.
Mhm, okay. Ich muss jetzt noch mal ein kleines bisschen zurück. Ich muss mal irgendwie versuchen, jetzt hier eine Parallele mit einer Sprache zu finden, die ich verstehen kann. Also Menge von Symbolkettenwörter. Das könnte natürlich, also so ein Wort wäre irgendeine Zusammensetzung aus den zugelassenen Zeichen in dieser Sprache, richtig?
Ja. Und zwar nicht nur einfach irgendwelche Zusammensetzungen, das wäre ja trivial. Also wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, mein Alphabet ist halt irgendwie Klammer auf, Klammer zu und ich kann einfach die irgendwie zusammenwerfen, diese Zeichen, beliebig vielen Wiederholungen oder halt auch nicht oder so, dann wäre es ja relativ trivial. Dann kann ich halt auch irgendwie einfach 10 öffnende Klammern haben und das war's dann. Und das ist aber dann nicht Teil von dieser Sprache, weil es halt nicht diese Regel erfüllt, die ich jetzt vorausgesetzt habe für die Definition, dass da halt so eine balancierte, zueinander passende Paarung von öffnenden und schließenden Klammern da sein muss.
Okay.
Und das ist ja letztendlich bei der natürlichen Sprache auch so. Wie gesagt, da ist es natürlich dann statt Wörter und Zeichen ist es dann halt Sätze und Wörter. Aber da ist es ja auch so, die deutsche Sprache kann unendlich viele Sätze da enthalten. Wenn man quasi die deutsche Sprache sich vorstellt als halt so eine riesige Menge, stell dir so ein riesiges Mengendiagramm vor, so ein riesiger Kreis, wo dann alle deutschen Sätze drin sind, die man jemals sagen könnte, dann ist natürlich diese Menge auch unendlich groß, denn ich kann halt beliebig lange Sätze bilden. Das ist zwar nicht das, was meine Deutschlehrerin für gut befinden würde, aber es ist technisch gesehen möglich.
Ja, okay. Ja, gut. Ich meine, man braucht ja nur mal irgendwie Hegel zu lesen oder so, dann hat man ja schon fast beliebig lange Sätze. Das ist ja. Oder Kant.
Ja, genau. Damit man jetzt einschätzen kann, ob irgendwie so ein Wort, was man vor sich hat, tatsächlich Teil dieser Sprache ist. Und ich gehe jetzt wieder zu dem Sinn von Wort wie in der formalen Sprache zurück. Kann man also im trivialsten Fall irgendwie sagen, ist das in dieser Menge drin? Und wenn man halt die Menge aufschreiben könnte, wäre das halt möglich. Ne? Wenn jetzt unsere Sprache nur aus 10 Wörtern besteht, dann könnten wir einfach nachgucken, ist das jetzt eins von diesen Wörtern? Das wäre nicht sehr schwierig. Da wir es jetzt auch mit einer unendlich großen Menge zu tun haben, geht das nicht so ohne weiteres. Wir müssen uns also irgendeinen Formalismus ausdenken, wie wir diese unendlich große Menge von möglichen Wörtern beschreiben, auf eine rigorose Art und Weise. Und das ist halt, was eine formale Grammatik macht. Also es ist eine endlich große Beschreibung für eine unendlich große Sprache. im Allgemeinen unendlich groß.
Ja, okay, gut.
Und ich habe hier mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben, damit man sich das nochmal klar machen kann, was so alles als formale Sprache durchgeht. Das offensichtlichste Beispiel natürlich im Computerumfeld sind Programmiersprachen. Also wenn ich halt irgendwie so ein Programm aufschreibe, dann tue ich das halt in einer bestimmten Darstellungsform halt eben als eine Programmiersprache, was tendenziell halt ein Text ist. Also einfach, ja, wie wir besprochen haben, so eine Folge von Zeichen. Allerdings, die halt einer bestimmten formalen Grammatik unterworfen sind, sodass sie dann von einem entsprechenden Programm verarbeitet werden können, um zu verstehen, wie das Programm aussehen soll, was ich jetzt damit beschrieben habe. Und dafür muss es natürlich dann striktere Anforderungen erfüllen, die sind eben in dieser Grammatik festgelegt, die zu der jeweiligen Programmiersprache gehört.
Ja, in Ordnung.
Ein anderes Beispiel hier, und das passt natürlich, weil bevor wir hier angefangen haben, habe ich noch ein bisschen mein Steam offen gehabt und ein bisschen mich von den Sorgen der Welt abgelenkt durch mein Videospiel-Hobby. Auch so Tastenkombos in Videospielen sind etwas, was unter dieses Thema Grammatik fallen würde. Also es kommt natürlich je nachdem auf das Spiel an, aber wenn man zum Beispiel solche Beat'em-up-Spiele hat, hat man da meistens irgendwie solche Möglichkeiten zu sagen, wie es gibt irgendwie eine Taste für Schlagen und eine Taste für Treten und eine Taste für irgendwie Springen oder sowas. Und dann kann man halt so Kombinationen machen. Also wenn man dann halt sagt, irgendwie man springt halt irgendwie und schlägt dann halt, und wenn man dann landet, tut man dann noch den Tritt hinterher und sowas, dann ergeben sich dann halt solche Kombo-Bewegungen. Und das ist ja dann im Prinzip auch eine Grammatik, die sich da ergibt. Dass man halt ja quasi so eine Abfolge von verschiedenen Tastendrücken, quasi sind halt die einzelnen Tastendrücke sind die Symbole und damit diese möglichen Kombos sind halt auch Wörter. Das ist dann in dem Fall meistens eine endliche Grammatik, weil natürlich, oder eine endliche Sprache, weil natürlich mir für jede konkrete Gruppe von Bewegungen dann halt irgendwie eine Animation vorliegen muss, die sich der Entwickler mal ausgedacht hat. Aber das ist trotzdem auch ein Beispiel für eine formale Sprache und dementsprechend halt eine formale Grammatik.
Mhm. Okay, ja. Nur der Vollständigkeit halber, mit Beat'em'ups sind so Prügelspiele gemeint, wo sich zwei Spielfiguren gegenüberstehen und so lange gegeneinander kämpfen, bis einer umfällt.
Ja, so dieses klassische Spiel, was man so in den 80er Jahren in solchen Arcades gespielt hat, weil das halt natürlich den Vorteil hat, dass es nur zwei Charaktere auf dem Bildschirm hat und damit kommt irgendwie der damals relativ beschränkte Speicher von so einem Gerät ganz gut zurecht.
Ja, ich wollte eigentlich nur, dass meine Mutter weiß, worum es geht.
Ja, sehr gut. Anderes Beispiel, das ist so eins, was man dann immer so auf den Übungszetteln findet, in solchen Vorlesungen, wo so dieses Thema formale Grammatiken eingeführt wird, ist Münzeinwurf in einem Verkaufsautomaten. Das ist jetzt, klingt jetzt erstmal ein bisschen weit hergeholt, aber das führe ich mal kurz ein, weil das für die folgende Betrachtung sinnvoll ist. Und zwar, das Problem sieht dann halt meistens so aus, ich habe irgendwie so einen Verkaufsautomaten, der hat natürlich der Einfachheit halber bietet der ein einziges Produkt an zu einem festen Preis. Sagen wir irgendwie, da wird irgendwie eine Flasche Getränk verkauft, die irgendwie 80 Cent kostet. Und da gibt's halt einen Münzeinwurf. Und natürlich, um das noch weiter zu vereinfachen, muss auch noch passend gezahlt werden. Und das heißt also, ich habe quasi in dem Fall meine Symbole von meiner formalen Sprache sind die Münzen, die ich einwerfen kann. Und die gültigen Wörter sind halt die Folgen von Münzen, die ich einwerfen kann, um dann genau auf die 80 Cent zu kommen. Also wenn ich sage zum Beispiel, ich werfe 50 Cent ein und dann 20 und dann 10, das wäre ein gültiges Wort. Wenn ich jetzt sagen würde, 50, 20 und dann nochmal 20, das wäre ungültig. Ne? Das ist dann schon zu viel. Da würde ich dann halt irgendwie, da wird es einfach alles wieder rauskommen. Oder wenn ich sage, wie nur 50 und 20, das wäre auch nicht passend. Das wäre halt einfach zu wenig. Das ist noch nicht genug, um irgendwie an die Trinkflasche zu geraten.
Mhm. Ja, okay.
Das ist auch so ein Beispiel, wie man halt quasi sich das als eine formale Sprache klar machen kann. Und das ist natürlich, wie gesagt, so ein Übungsbeispiel, einfach deswegen, weil das halt eine endliche Sprache ergibt, die man dann auch im Zweifelsfall mal komplett aufschreiben kann. Also wo man wirklich mal alle Kombinationen von irgendwie möglichen Einwürfen, quasi von allen möglichen Wörtern aufschreiben kann, so als Übungsaufgabe, damit der Student sich das irgendwie klar machen kann. Dann macht man das vielleicht nicht mit 1-Cent-Münzen als Möglichkeit, weil dann wird das auch schon wieder unhandlich, wenn man auf 80 Cent kommen will, dann sind das auch schon wieder sehr viele mögliche Kombinationen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir beschränken uns zum Beispiel auf 10, 20 und 50 Cent-Münzen, dann ist das ja schon relativ übersichtlich. Dann gibt es vielleicht so 2 Dutzend Kombinationen oder so.
Ja, da gelten dann natürlich auch wieder unterschiedliche Reihenfolgen, ne? Also wenn ich jetzt die immer gleichen Münzen, aber in unterschiedliche Reihenfolge einwerfe, dann wären das auch unterschiedliche Ausdrücke.
Das wäre dann in dem Fall genau.
Ja,
also 50, okay. 20, 10 ist was anderes als 10, 50, 20.
Mhm, okay.
Auch wenn das Endresultat halt dann wie eine Trinkflasche ist. In beiden Fällen.
Ja. Ich beginne, glaube ich, so langsam dahinter zu steigen, wofür wir diese formalen Grammatiken überhaupt brauchen.
Letztendlich ist es halt ja so ein allgemeines Werkzeug, was halt, und wie gesagt, natürlich dieses Beispiel Münzeinwurf würde man halt wahrscheinlich nicht so darstellen, wenn man es dann tatsächlich irgendwie programmieren wollte, so einen Automaten. Könnte man technisch gesehen, aber wird dann wahrscheinlich meistens heutzutage nicht mehr gemacht, weil man da sowieso einfach einen generischen Computer drin hat und einfach sowas sagen kann, wie ich stelle halt irgendwie das da als irgendwie, wie viel Geld fehlt noch, und das ist dann nur so eine Zahl zwischendurch, ne? Und dann muss jemand nicht merken, wie viele Münzen schon eingeworfen wurden und
Ja,
sowas.
nee, das ist schon vollkommen klar. Aber das Beispiel macht es auf jeden Fall recht gut deutlich.
Ja. Und ja, das Beispiel kommt gleich nochmal zurück. Das Beispiel Klammerpaare kommt auch zurück, weil das sind natürlich auch nicht unzufällig gewählte Beispiele, sondern das sind dann die, die genau strategisch dazu da sind, bestimmte Stufen von Grammatiken einzuführen. Bevor wir jetzt richtig tief einsteigen, habe ich hier noch so einen kleinen Punkt Abwägung, weil man sieht ja jetzt schon, dass wir hier Beispiele gesehen hatten von eher einfachen Grammatiken. Wie gesagt, das ist halt so, was man so im Studienumfeld irgendwie als quasi Übungsaufgabe sehen würde, dementsprechend halt irgendwie so einfach gehalten, dass es irgendwie ein Studenten seinen Kopf reinhalten kann und irgendwie das halt irgendwie sich komplett klar machen kann. Hingegen eine tatsächliche formale Grammatik, zum Beispiel von so einer Programmiersprache, ist dann im Vergleich dazu meistens relativ unhandlich. Aber das stört ja den Computer zum Glück nicht. Der Computer ist ja relativ gut darin, auch so große unhandliche Regelwerke relativ gut zu verarbeiten. Und ja, das sieht man dann natürlich, wenn man die Grammatik komplexer macht, wird sie halt auch flexibler. Also wenn ich jetzt so eine Programmiersprache habe, die kann natürlich deutlich mehr irgendwie ausdrücken, prinzipiell. Oder auch wenn ich sehe, ich habe irgendwie eine menschliche Sprache, die kann halt irgendwie noch sehr viel mehr ausdrücken, weil natürlich die Grammatik dort noch viel komplexer ist. Aber das ist natürlich dann die Abwägung, dass dann das auch aufwendiger für den Computer zu verarbeiten ist. Also es hat ja durchaus einen Grund, dass die meisten Computer, mit denen wir so arbeiten, irgendwie doch ihre Eingaben über Tastaturen und über Mäuse und über Touchscreens und sowas nehmen. Weil da die Grammatik einfach viel einfacher ist, dadurch, dass halt dieser Wortvorrat reduziert ist, ne? Also auf einer Tastatur kann ich irgendwie 100 verschiedene Buchstaben drücken. In so einer Sprachsteuerung hingegen kann ich halt, ja, kommen beliebige Klänge rein. Und daraus muss der Computer dann irgendwas machen. Daraus muss der Computer dann wie sehen, dass er vielleicht auch mein Wort versteht, wenn ich es noch genuschelt habe, und dass es vielleicht davon abgrenzen kann, wenn nur der Fernseher läuft. Und all solche Sachen. Das ist dann in dem Sinne, wenn man es so nehmen will, eine komplexere Grammatik. Es ist dann auch der Teil, wo man es dann gar nicht mehr als Grammatik wirklich beschreibt, weil das keine sinnvolle Abstraktion mehr ist an der Stelle. Hingegen halt, Programmiersprachen sind halt ja so gerade so in der Mitte von dem, was halt gerade noch so machbar ist für einen Computer von der Komplexität her, aber auch noch ausdrucksstark genug, dass ein Mensch damit irgendwie was anfangen kann und halt nicht nur, ja, nicht ständig beschränkt ist darin, was irgendwie ausdrückbar ist.
Okay, ja.
Also in dem Sinne ist halt so diese formale Grammatik so ein Werkzeug, was halt meistens so die Mittelstufe ist zwischen dem wie komplett rigorosen Arbeiten des Computers, beziehungsweise es ist eine Beschreibung des komplett rigorosen Arbeiten des Computers, die auch für den Menschen noch zugänglich ist.
Ja.
Und dieser Abwägung zwischen komplizierter, heißt flexibler, aber auch aufwendiger, ist abgebildet in der sogenannten Chomsky-Hierarchie nach oder Chomsky. Ich weiß gar nicht, ob Chomsky oder Chomsky. Ich glaube mal wahrscheinlich beides, weil der ist, glaube ich, jüdischer Abstammung, der Herr Chomsky. Und deswegen wahrscheinlich ist Chomsky, wie man es im Hebräischen aussprechen würde. Und Chomsky ist, was so im amerikanischen Umfeld sich durchgesetzt hat, wo der Herr Chomsky in seiner Lehre tätig ist. Beziehungsweise auch mittlerweile auch in anderen Bereichen. Noam Chomsky ist ja durchaus profiliert in verschiedenen Sachen. Ne? Der ist ja
Also,
nicht nur Linguist, der ist theoretischer Informatiker, der ist auch politischer Aktivist und so weiter.
ja, es ist sehr interessante Person auf jeden Fall. Noam Chomsky im Wikipedia-Artikel, in seinem Wikipedia-Artikel, also wenn meine phonetischen Schriftkenntnisse mich nicht täuschen, dann heißt er Chomsky.
Das prüfe ich jetzt auch nochmal. Wo hast denn du geguckt? In der deutschen oder der?
Das ist
Ah
die
ja.
Deutsche jetzt, ja.
Ja, da steht tatsächlich Chomsky. Guck an. So, so. Er wurde auch schon in den USA geboren. Ist zwar als Sohn jüdischer Eltern, aber ja, gut. Gut, das nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis. Darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Aber man sieht ja auch schon beim Herrn Chomsky, als ich jetzt gerade gesagt habe, theoretischen Informatiker und Linguist. Das ist ja hier genau diese Schnittstelle, der wir uns gerade befinden, von Grammatik im informatischen Sinne als auch Grammatik im linguistischen Sinne. Also zum Werk von Chomsky gehört auch so Theoriebildung darüber, ob es eine Art von Universalgrammatik gibt, die dem Menschen quasi genetisch eingeschrieben ist. Das ist, soweit ich das verfolgt habe, immer noch hoch umstritten in der Linguistik. Das soll jetzt ja auch nicht das Thema sein. Aber da gibt es ja durchaus einen Überlapp zwischen diesen beiden Themen. Und was jetzt die Chomsky-Hierarchie darstellt, ist halt so eine Klassifikation von verschiedenen formalen Grammatiken in aufsteigender Striktheit und absteigender Flexibilität. Also wie ich es ja eben gesagt habe, quasi je flexibler man wird, umso weniger strikt ist man in der Struktur, umso komplexer wird es halt, die Grammatik irgendwie aufzuschreiben. Und dementsprechend wird es auch komplizierter, die zu verarbeiten.
Aufsteigende Komplexität und absteigende Striktheit. Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube andersrum. Ja, Typ 0 und 1 sind die mit der größten Flexibilität, die aber auch dementsprechend ja die wenigste Struktur vorgeben und dadurch halt rechentechnisch aufwendig sind.
Ja, okay.
Und 2 und 3 sind dagegen gesehen relativ strikter und dadurch dann aber einfacher mit dem Computer umzusetzen.
Okay, ja, verstehe.
Und ich werde jetzt nicht hier ins Detail gehen, wie die entsprechenden Grammatiken genau aufgebaut sind. Das füllt halt, wie gesagt, eine ganze Erstsemestervorlesung und das würde hier den Rahmen doch deutlich sprengen und außerdem noch das Problem deutlich machen, dass wir hier keine Tafel haben, auf der wir irgendwie Strukturen aufmalen können. Wir bleiben hier bei der sprachlichen Besprechung. Das ist nun mal die Form, die wir uns hier gewählt haben. Aber die anschauliche Ebene bei der Chomsky-Hierarchie, bei der Chomsky-Hierarchie, ist, dass es zu jeder Ebene so ein passendes Maschinenmodell gibt, das die entsprechenden Grammatiken akzeptieren kann. Und das ist jetzt auch wieder quasi der entsprechende Fachbegriff dafür. Akzeptieren heißt halt quasi, man sieht ein Wort vor sich und will jetzt einen Computer haben, der jetzt irgendwie sagen kann, ist das jetzt ein Wort oder nicht. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Klammerpaare halt habe, irgendwie, dass halt da so eine Folge von Klammern reinkommt und dann sagt der Automat halt entweder ja passt oder passt nicht, ne? Das heißt, in dem Duktus der theoretischen Informatiker, ob die Grammatik, beziehungsweise ob der Automat zu der Sprache das Wort akzeptiert. Und bei der untersten oder bei der striktesten Ebene, bei dieser Typ 3-Ebene der Hierarchie, heißt die entsprechende Grammatik dann reguläre Grammatik. Das ist dann auch genau, wo die regulären Ausdrücke herkommen. Und diese regulären Grammatiken zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch einen endlichen Zustandsautomat akzeptiert werden können. Das ist der Grund, warum dieses Beispiel mit dem Münzeinwurf im Verkaufsautomat so hilfreich ist, weil da kann man sich das tatsächlich bildlich vorstellen, wie halt diese Zustände zustande kommen. Also ein Zustandsautomat bedeutet, da ist quasi ja irgendwo als Teil dieser hypothetischen Maschine, das sind jetzt natürlich alles nur so Gedankenkonstrukte, aber man kann sich das halt danach hoffentlich klar machen. So ein Zustandsautomat hat halt so eine Menge von Zuständen, in denen er sich befinden kann. Also er kann halt immer jeweils genau einen Zustand von diesen endlich vielen Zuständen einnehmen. Und jedes Mal, wenn quasi dann von dem Wort, worum es gerade geht, irgendwie ein weiteres Zeichen eingelesen wird, liest sich halt die Zeichen von dem Wort von links nach rechts durch. Und jedes Mal, wenn er ein Zeichen einliest, dann kann er halt sehen, ist das in diesem Zustand gerade akzeptabel? In dem ich jetzt gerade bin, ist das jetzt okay, dass dieses Zeichen gerade kommt? Und wenn das okay ist, dann ist die Frage als nächstes, in welchen Zustand gehen wir danach über? Also dann kann man jedes Mal, wenn man so ein Zeichen gesehen hat, einen Zustandsübergang machen. Und damit das Ganze funktioniert, muss man dann auch noch wissen, welches ist der Startzustand. Also wenn ich anfange, das Wort mir durchzulesen, wo fange ich mit meinem Automaten an, in welchem Zustand startet der? Und damit das Wort akzeptiert wird, muss ich dann am Ende in einen bestimmten Endzustand rauskommen, der auch entsprechend markiert ist. Und wenn ich dann halt, nachdem ich das ganze Wort von links nach rechts durchgelesen habe, dort ankomme, muss ich dann in diesem Endzustand angekommen sein. Und es muss auch jeder Übergang geklappt haben. Und wenn das der Fall ist, dann ist Daumen hoch und das Wort ist akzeptiert.
Ja, ich bemerke gerade, wie massiv sich das von dem Konstrukt von Sprache unterscheidet, was wir im täglichen Leben immer benutzen. Ne? Also was diese reguläre Grammatik ja hier vor allem auch tut, ist das einfach so sehr zu formalisieren, diese Eingaben und das Abprüfen dieser Eingaben, dass das halt wirklich sichtbar wird, was ja für uns im täglichen Gebrauch mit Sprache einfach nicht deutlich wird, weil das halt so weiß ich nicht, das wird halt vom Gehirn irgendwie so alles so wegautomatisiert irgendwie und man denkt da halt nicht drüber nach. Aber das wird jetzt hier gerade sehr bildlich. Oder verstehe ich das falsch?
Ja, durchaus, durchaus. Es gibt da so ein bisschen eine Parallele. In maschineller Übersetzung kann man Sprachmodelle auch nach so ein bisschen ähnlichen Modellen bilden. Das nennt sich dann Hidden Markov-Modell. Darüber habe ich tatsächlich meine Bachelorarbeit geschrieben in einem Informatikstudium, aber das ist eine andere Sache. Weil ja quasi bei Sprachen halt diese Grundidee von Wortarten hervorkommt. Ne? Also du hast halt irgendwie so einen normalen Satz, zum Beispiel wie das Haus ist gelb, ne? Und das wäre dann halt, könntest dann sagen, wie das ist ein Artikel, Haus ist Substantiv, ist ein Verb in einer bestimmten Konjugation vielleicht auch noch und gelb ist ein Adjektiv. Und dann könntest du halt sagen, zum Beispiel halt irgendwie Artikel, Substantiv, Verb, Adjektiv ist zum Beispiel eine gültige Folge von Wortarten, ne? Wenn ich das quasi wieder als, wenn ich das quasi so einer formalen Grammatik unterwerfe. Also quasi meine Symbole sind halt diese Wortkategorien
Ja.
und dementsprechend kann ich das dann halt auch akzeptieren quasi. Und dann könnte ich jetzt halt zum Beispiel sagen, irgendwie, wenn jetzt mein Satz einfach nur sein würde, Artikel, Substantiv, Adjektiv, das wäre zum Beispiel falsch. Wenn der Satz einfach wäre, das Haus gelb, das ist falsch, ne? Da muss irgendwo ein Verb drin sein. Auf so einer Ebene kann man halt solche Prüfungen dann machen, so ein bisschen losgelöst davon, worum es halt semantisch in dem Satz geht. Und kann dann quasi darauf das machen. Das heißt halt in dem Fall Hidden Markov-Modell, weil dieser Zustandsautomat, der halt diese verschiedenen Wortarten abprüft, der ist in dem Sinne nicht unbedingt sichtbar, wenn man halt nur auf den Satz raufguckt, aber man kann zumindest das verwenden, um so Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu machen darüber, ob jetzt ein bestimmter Satz irgendwie plausibel aussieht. Also wenn man in so einem Kontext von maschineller Übersetzung wäre und hat vielleicht irgendwie mit irgendeinem anderen Modell, mit so einem Übersetzungsmodell, was man dann separat laufen lässt, hat man irgendwie vier mögliche Übersetzungen sich ausgewürfelt, von denen irgendwie mein Übersetzungsmodell sagt, das sind so die, die ich für am wahrscheinlichsten halte, ne? Vielleicht mit so ein paar Wortstellungsunterschieden zwischendrin. Und dann schmeiße ich halt so ein Hinden-Markov-Modell rauf, um zu gucken, sieht denn das nach einem guten Satz aus, der da gebildet wurde? Oder ist da irgendwie so eine Abrisskante zwischendurch drinne, zum Beispiel, die grammatikalisch keinen Sinn ergibt? Dann könnte man dann halt eventuell sehen, dass dieses Hidden-Markov-Modell dann sagt, irgendwie dieser Satz sieht irgendwie besser aus als der Satz da drüben, dann nehmen wir mal lieber den und sowas.
Okay, ja.
Das war jetzt die Tangente.
Ja, ich muss echt
Wir
sagen,
kommen
also
mal.
ich versuche da irgendwie meinen Kopf drum zu wickeln und also das ist jetzt wirklich was, was einfach sehr abstrakt ist, irgendwie, zumindest für mich.
Ja.
So, das ist, ja.
Ist nicht umsonst theoretische Informatik. Ich
Ja,
habe dich
das
gewarnt.
ist spürbar.
Genau, also wir haben jetzt diese Beschreibung von unserem Zustandsautomaten gehabt und ich habe ja vorhin das Beispiel mit dem Lünzeinwurf eingeführt, das werden wir jetzt nochmal durchspielen, damit uns das nochmal klarer wird an diesem rigorosen Beispiel. Und wir bleiben halt bei den Größenordnungen, die ich da jetzt schon definiert habe gerade, wie gesagt, damit es halt greifbar ist und übersichtlich. Also wir haben irgendwie unser Produkt, was für 80 Cent verkauft wird. Wir lassen 10, 20 und 50 Cent Münzen zu und wir müssen passend zahlen. Und das heißt dann, wir starten in einem Zustand, in dem 80 Cent fehlen. Ne, das ist irgendwie das ist quasi ein Zustand. Ein anderer Zustand wäre 60 Cent fehlen. Ein anderer Zustand wäre 30 Cent fehlen. Und ein anderer Zustand wäre 0 Cent fehlen. Oder ein anderer Zustand wäre zu viel bezahlt.
Nochmal
Das
von
kann ja auch
vorn.
passieren. Also so ein Fehlerzustand. Naja, genau, ne?
Ja.
Und, ja, Startzustand, wie gesagt, ist in dem Fall 80 Cent fehlen. Endzustand ist auch klar, nämlich 0 Cent fehlen. Also quasi, wir haben genau die richtige Geldmenge eingegeben und die Flasche kommt irgendwie raus oder was auch immer verkauft wird. Die Zustandsübergänge sind ja auch klar, weil wir haben ja schon gesagt, irgendwie in dem Fall sind halt unsere Symbole, die Münzen, die eingeworfen werden. Aus denen bildet sich dann halt das Wort. Und jedes Mal, wenn wir halt eine Münze einwerfen, dann ist halt so ein Symbol, was halt eingegeben wird in den Automaten. Und dementsprechend kann der halt jetzt einen Zustandsübergang ausführen. Wenn er jetzt in dem Zustand 80 Cent fehlen ist und es kommt als nächste Eingabe die 50 Cent Münze, dann ist halt der nächste Zustand 30 Cent fehlen. Und wenn dann bei 30 Cent fehlen die nächste Eingabe 20 Cent Münze ist, dann ist dann der nächste Zustand 10 Cent fehlen und immer so weiter.
Ja.
Und so kann man halt das dann auch auf Papier aufzeichnen und gesagt, das ist dann halt genau das, was dann der geneigte Student dann halt tun würde in der Übung, dass man dann halt einmal so ein komplettes Netz aufmalt, also mal so für jeden Zustand halt so ein Kringel aufs Papier malt und da halt mal reinschreibt, quasi zum Beispiel 80 Cent fehlen, 60 Cent fehlen und so weiter. Und malt dann halt die entsprechenden Linien zwischen den Zuständen und die Linien sind dann halt immer beschriftet damit, welche Münze jetzt gerade eingegeben wurde, also welches Symbol jetzt gesehen wurde.
Ja.
Und dann hat man irgendwann diesen kompletten Graphen vor sich. Und das ist dann halt im Prinzip dieser Zustandsautomat. Also da ist halt dann in dieser grafischen Beschreibung alles drin, was wir halt brauchen. Wie gesagt, irgendwie die Zustandsmenge, die Übergangsrelationen, Startzustand und Endzustand. Und was wir jetzt sehen können, ja.
Ich überlege gerade. Gut, also jetzt mit also man geht halt einfach nur davon aus, dass man in dem Fall einfach nur gültige Wörter erhält. Ne? Also es wäre ja theoretisch auch möglich, dass jemand einen Knopf in den Münzschlitz wirft, aber dann ist halt irgendwie ungültiges Wort.
Ja, das ist dann natürlich halt von dieser formalen Sprache nicht abgedeckt. Ne? Also die formale Sprache, die kann natürlich nur die Symbole enthalten, die halt irgendwie auch mal vorgesehen wurden. Im Zweifelsfall könnte man auch sagen, wenn man jetzt irgendwie ganz schlau sein möchte, könnte man jetzt noch ein weiteres Symbol ungültige Münze irgendwie vorsehen oder sowas.
Ja.
Okay. Und dann hätte man vorne halt irgendwie das Münzwerk, wo die Münzen eingeworfen werden, was dann halt dieses Signal generiert, wo dann halt entweder drin steht irgendwie 50 Cent oder 20 Cent oder 10 Cent oder weiß nicht. Und dann würde natürlich in dem Fall einfach es so einen Fehlerzustand geben. Und aus jedem anderen Zustand gibt es dann halt so einen Übergang zu dem Fehlzustand, sobald halt irgendwie so ein Knopf eingeworfen wird oder, keine Ahnung, ein Plastikchip.
Ja, okay. Mhm.
Das ist so ein klassischer Witz. Es gibt ja auch in der Informatik, in der IT, das separate Berufsbild des Software-Testers, wo halt jemand nicht programmiert, sondern halt hauptsächlich dafür abgestellt ist, halt Software, die andere Leute gebaut haben, zu testen. Das kann durchaus auch mit Programmieren verbunden sein, wenn man automatisiert Programme schreibt, die Software testen. Aber das kann halt auch einfach heißen, sich halt so durch so eine grafische Anwendung durchzuklicken und dann so Aktionen auszuprobieren und dann möglichst kreative Ideen zu haben, wie man irgendwie Fehler erzeugen kann oder Situationen, an die der Programmierer vielleicht nicht gedacht hat und dann halt Fehlerberichte zu generieren dementsprechend.
Das war das Erste, woran ich gedacht habe. Es ist echt so ein Job für Trolle eigentlich, ne?
Das ist ja die Sache, ne? Das klingt halt eigentlich total trivial erstmal on its face, dieses Berufsbild, aber das erfordert halt auch so eine gewisse mentale Grundhaltung, halt irgendwie ja auch wirklich immer diese Corner Cases, also diese Grenzfälle zu suchen, ja, an die der Programmierer vielleicht nicht gedacht hat, ne?
Genau.
Und da geht halt dieser Witz hin, der Software-Tester soll eine Bar testen, ne? Also wo man so Getränke bestellen kann, geht so rein. Geht an die Bar, bestellt ein Bier. Okay, bestellt zwei Bier, bestellt 200 Bier, bestellt minus ein Bier, bestellt 2,468 Biere und so geht das immer weiter. Ne? Irgendwann bestellt ein Arzt. Und irgendwann ist er halt mit dem Testen fertig, sagt, okay, ist alles gut, wir können die Bar jetzt eröffnen. Die Bar öffnet also, der erste Gast kommt rein, fragt, wo die Toilette ist und die Bar explodiert.
Ja, okay.
Das ist ja genau das, was du gerade meintest mit dem Knopf einwerfen.
Ja, richtig.
Wenn man halt nicht dran gedacht hat. Ich bin auch in meiner täglichen Arbeit immer wieder überrascht von der Kreativität meiner Nutzer. Das ist ein nicht enden wollendes Vor und Zurück, nee, wie sagt man?
Ein Quell der Freude. Forth.
Ja, auch das auf jeden Fall, ja.
Klasse.
Mir fehlen die Worte, wie du sehen kannst. Anyway. Ja. Wir hatten jetzt also unsere Typ-3-Grammatiken, diese regulären Grammatiken, die halt von so einem endlichen Zustandsautomaten abgebildet werden können. Und warum das eine signifikante Kategorienbildung ist, sieht man dann, wenn man mal sich dieses Beispiel anguckt, was wir eben besprochen haben mit den balancierten Klammernpaaren. Also ich habe jetzt wieder dieses Beispiel irgendwie Klammer auf, Klammer zu sind irgendwie meine Symbole und ich möchte jetzt irgendwie so eine Folge von Klammern haben, die halt ja so im mathematischen Sinne balanciert sind. Also für jede öffnende Klammer muss es dann auch eine schließende Klammer geben und die dürfen halt verschachtelt sein, aber es muss halt alles zueinander passen.
Ja.
Man sieht schon, wie kompliziert das ist, einfach nur in Worten zu beschreiben. Aber
naja, man kann das kurz und einfach in Worten beschreiben. Das ist dann meistens in einem Wikipedia-Artikel so und dann liest man die Beschreibung dreimal und hat sie immer noch nicht verstanden.
Ja, genau. Jedenfalls, da kann man sich jetzt klar machen, dass so ein endlicher Zustandsautomat kategorisch nicht in der Lage ist, solche balancierten Klammerpaare zu akzeptieren. Und warum ist das so? Naja, stellen wir uns einfach mal vor, wir haben so ein Beispiel, wo einfach erst 10 Klammern aufgehen und dann gehen wieder 10 Klammern zu. Und jetzt möchte ich halt irgendwie sehen, quasi, ich habe meinen Zustandsautomaten, der fängt halt an, quasi so mit 0 Klammerpaare sind gerade offen und dann quasi, wenn eine öffnende Klammer kommt, dann würde er halt um 1 hochzählen, ne? Und wenn eine zugeht, würde man eins runterzählen. Also quasi in dem Moment, wo ich bei null Klammerpaare, die offen sind, bin und dann kommt eine öffnende Klammer, dann bin ich halt im nächsten Zustand, wo ein Klammerpaar offen ist. Wenn dann wieder eine öffnende Klammer kommt, bin ich bei zwei und dann eventuell, wenn es nachher wieder zugeht, geht es halt wieder zurück.
Ja.
Das ist an und für sich eine sehr einfache Struktur. Das Problem an der Sache ist nur, die ist leider unendlich groß, weil ich kann beliebig viele Klammern öffnen.
Ja, das ist richtig.
Und das ist minimal unhandlich, wenn man das als Zustandsautomaten aufschreibt, weil dann braucht man ein sehr großes Blatt Papier.
Ein unendlich großes Blatt Papier.
Auch das. Und deswegen muss man dann in dem Fall schon für diese relativ einfache Sache, das ist ja durchaus eine Sache, die mit der man irgendwie in fast jeder Programmiersprache zu tun hat, dass man solche mathematischen Ausdrücke hinschreiben kann. Und da sind unter anderem dann halt auch Klammerpaare erforderlich dafür, die halt beliebig verschachtelt sein können. Und in dem Moment ist man dann an dem Punkt, wo ein endlicher Zustandsautomat nicht mehr ausreicht, sondern man braucht dann als nächstes einen Kellerautomaten. Denn Kellerautomaten sind dann die Automaten, die uns Typ-2-Grammatiken akzeptieren können, die sogenannten kontextfreien Grammatiken. Und ein Kellerautomat, das ist jetzt auch wieder so eine mathematische Abstraktion, das ist jetzt nicht eine tatsächliche Maschine, die man irgendwie im Mediamarkt kaufen kann.
Geil, wenn man das Geld einwerfen, kommt ein Keller raus.
Ja, genau. Da hat man im Prinzip auch wieder so einen Zustandsautomaten, also auch so einen endlichen Zustandsautomaten so grundsätzlich, aber der hat noch so einen extra Speicher, in den er Sachen reinlegen kann. Und das heißt hier in dem Fall halt Kellerautomat, weil das ein Kellerspeicher ist. Das ist jetzt auch so eine gewisse Metapherbildung, die man sich ja erstmal klar machen muss. Man sagt auch mitunter, im Englischen heißt es Stack wie Stapel, das ist vielleicht ein besseres Wort dafür. Mhm, im Englischen, ja. Im Deutschen hat sich aus irgendwelchem Grund Kellerspeicher dafür durchgesetzt, aber quasi man stellt sich einen Keller vor, der halt sehr vertikal ist, sodass man quasi die Sachen, die man reintut, quasi nur aufstapeln kann. Also ich habe irgendwie, ja, vielleicht ist es wirklich besser, mit einem Papierstapel sich das vorzustellen. Man hat irgendwie seinen Stapel Papiere und der ist halt besonders instabil und wackelt halt so schon prekär hin und her. Und damit er nicht komplett irgendwie umfällt, muss man sich jetzt darauf beschränken, immer nur das oberste Blatt wegzunehmen oder halt ein neues Blatt oben drauf zu legen.
Ja.
Und das ist halt, was dann der Kellerautomat machen kann. Also er kann halt nicht beliebig in diesem Speicher irgendwie rumfuhrwerken, sondern er kann halt immer nur das oberste Ding sich angucken, quasi das wegnehmen. Oder er kann wieder noch was oben drauflegen. Und okay. Das ist quasi, was wir genau hier brauchen jetzt für unsere Klammerpaare. Denn damit können wir jetzt sagen, wir haben unseren Zustandsautomaten, der relativ einfach ist quasi. Der ist halt nur so am Gucken irgendwie, der liest sich halt das Wort durch die ganze Zeit. Und wenn er das halt irgendwie tut, quasi wenn er eine öffnende Klammer sieht, dann kann er quasi in so einen Zustand gehen, okay, es sind gerade irgendwelche Klammern offen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die alle wieder zugehen. Mal gucken. In dem Zustand kann er dann auch eigentlich bleiben. Weil quasi jede öffnende Klammer liegt er dann auf diesen Keller ab. Also jedes Mal, wenn halt so eine öffnende Klammer vorbeikommt, wird halt ein Zettel mit einer öffnenden Klammer drauf irgendwie auf den Keller abgelegt, auf diesen Stapel.
Ja.
Und jedes Mal, wenn dann die passende schließende Klammer kommt, wird dann einfach der Zettel wieder runtergenommen. Also in dem Moment, wo ich eine schließende Klammer sehe, gucke ich dann auf meinem Kellerstapel oben nach. Ist da jetzt gerade eine öffnende Klammer? Ja, scheint der Fall zu sein, dann nehme ich die weg. Und dann ist alles gut. Und am Ende muss ich halt in so einem Endzustand ankommen, wo dann auch der Kellerspeicher leer ist. Und dann ist alles gut, Daumen hoch, sieht gut aus.
Ich versuche es nochmal zu rekapitulieren. Ich fange mit einem leeren Stapel an. Jetzt fängt jemand an, da reinzuschreiben und macht eine öffnende Klammer. So, dann weiß ich, wenn ich eine öffnende Klammer sehe, lege ich die oben auf meinen Stapel ab. Muss ich also in dem Moment den Stapel überhaupt erstmal anfangen. Wenn jetzt eine weitere öffnende Klammer kommt, dann lege ich die einfach automatisch immer auf den Stapel ab, weil es ist ja keine schließende Klammer, oder? Nicht?
Na genau.
Ja, okay. Also öffnende Klammern werden einfach automatisch immer auf den Stapel gelegt, sozusagen.
Genau. Mhm. Du kannst ja doch immer Klammern öffnen, das ist halt, wie es in dem Moment funktioniert. Nur beim Schließen ist es dann halt mit einer Randbedingung verknüpft.
Okay, sehr gut. Und wenn dann eine schließende Klammer vorbeikommt, dann sage ich, okay, habe ich auf meinem Stapel eine passende öffnende Klammer und dann kann ich da ein Pärchen machen und kann es beiseite legen.
Genau.
Okay, verstehe.
Und wenn du halt an der schließenden Klammer vorbeikommst und es liegt keine öffnende Klammer auf dem Keller, dann ist halt irgendwo ein Problem gewesen. Dann ist halt die nicht ausgeglichen, ne? Dann fehlt halt die öffnende Klammer dazu.
Okay, kommen wir da, also oder funktioniert das auch genau schon so mit verschiedenen Arten von Klammern?
Ganz genau. Also wenn du dann halt sagst, du hast jetzt irgendwie hier runde und eckige und geschweifte Klammern, das funktioniert einfach ganz genau so. Ne? In dem Moment, wo du irgendwie eine öffnende Klammer siehst, legst du die einfach genau so ab. Und wenn dann die entsprechende schließende Klammer kommt, muss halt die passende öffnende Klammer auf dem Stapel oben drauf liegen. Ansonsten ist es halt auch ein Fehler. Also wenn ich jetzt halt sage, ich mache eine eckige Klammer auf, dann lege ich halt die eckige Klammer ab auf dem Stapel. Wenn dann als nächstes die geschweifte Klammer zukommt, dann ist es halt ein Fehler, weil das passt halt nicht zu dem, was gerade auf dem Stapel liegt.
Ja, okay.
Und das ist jetzt natürlich so das einfachste Beispiel, was irgendwie geht, weil jetzt quasi ist dieser Zustandsautomat-Teil eigentlich komplett weg, weil wir nur noch mit dem Keller arbeiten. Aber wenn man dann natürlich eine komplexere Grammatik hat, dann kann man dann auch mit der Grammatik durch verschiedene Zustände laufen und dann halt quasi wäre es dann im allgemeinen Fall so, dass nur bestimmte Zustände dann die Erlaubnis haben, irgendwelche Dinge vom Keller wieder wegzunehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich habe irgendwie nicht nur Klammern, sondern ich habe einen ganzen mathematischen Ausdruck, also zwischen den Klammern müssten dann auch irgendwie Zahlen und Plus und Minus und solche Sachen stehen. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich bin irgendwie gerade dabei, die Zahl 25,7 zu akzeptieren, habe jetzt irgendwie 25 Komma gelesen und dann weiß ich, weil ich halt nach dem Komma gerade bin, muss halt auf jeden Fall noch irgendwie eine Zahl kommen, damit das irgendwie vollständig ist. Und erst danach kann dann irgendwie wieder eine Klammer zukommen. Also in dem Fall wäre ich dann halt in einem Zustand, wo ich gerade keine Klammer vom Stapel wegnehmen darf.
Okay, gut. Die balancierten Klammerpaare sind nur ein Beispiel für Kontext.
Das ist so das prototypische Beispiel, ja. Das ist halt so die minimale Sache, die man nicht mehr mit regulären Grammatiken machen kann.
Okay, und alles, was dann darüber hinausgeht, bleiben wir mal bei einem mathematischen Beispiel. Ich mache irgendwie eine Klammer auf und dann schreibe ich durch 8 und dann mache ich eine Klammer zu. Das ist ja an sich ungültig, weil ich habe ja kein Dividend.
Genau. Das wäre halt dann genauso, wenn du jetzt quasi einen ganzen mathematischen Ausdruck hast, dann würde halt in dem Moment, wo die Klammer aufgeht, der Zustandsautomaten so einen Zustand übergehen, wo er jetzt gerne eine Zahl sehen möchte.
Ah, okay. Verstehe. Mhm.
Das ist auch tatsächlich, wie man dann solche entsprechenden Programme, also das nennt sich dann Parser, die solche formalen Grammatiken akzeptieren. Und die baut man tatsächlich, wenn man sie auf triviale Art und Weise selber baut, im Prinzip quasi genau so. Du hast halt dann wie deinen Eingabestrom von Symbolen. Also halt zum Beispiel Klammer auf oder eine Zahl oder ein Plus oder sowas, was halt auch immer in so einer Programmiersprache alles vorkommt. Und du hast halt diesen Strom, wo du halt nach und nach dir die Wörter rauspicken kannst. Und du hast dann so einzelne Funktionen, die halt diese verschiedenen Zustände darstellen. Also quasi du hast halt so eine Funktion in deinem Programm, die halt dafür da ist, den Inhalt einer Klammer zu lesen und dann würde diese Funktion zum Beispiel gucken, irgendwie, da muss vielleicht als erstes irgendwie eine Zahl kommen oder es muss eine Variable kommen, wie so ein X oder sowas. Und danach würde dann zum Beispiel als nächstes erwartet werden, jetzt muss irgendwie so ein Operator kommen, wie ein Plus zum Beispiel oder was auch immer, ne? Und so würde sich tatsächlich dann dieser Zustandsautomat so ein bisschen darstellen im Programm halt als so eine Sammlung von verschiedenen Funktionen, die sich alle dementsprechend immer gegenseitig aufrufen, so ein bisschen was vom der Eingabe abknabbern. Und dann wieder die nächste Funktion aufrufen dafür, wie es jetzt als nächstes halt weitergehen muss.
Okay, cool. Also ich muss sagen, ich finde, also ich glaube, mathematische Ausdrücke sind wirklich ein recht gutes Beispiel dafür, sich das gut vorzustellen, weil da geht man ja tatsächlich auch als Mensch so ein bisschen so ran, dass man erstmal guckt, ergibt dieser Ausdruck hier auf dem Papier überhaupt Sinn? Dann irgendwie fängt man als nächstes an zu sortieren, so Punkt vor Strich, Punktrechnung vor Strichrechnung und so weiter, ne? Also irgendwie so verschiedene Sachen, weil also mir platzt irgendwie gerade immer noch so ein bisschen der Kopf dabei, dass wir das alles nur tun, erstmal nur, um überhaupt festzustellen, ob das, was da bei uns ankommt, überhaupt was ist, womit wir was anfangen können. Also das ist irgendwie, ich habe da gerade noch ein bisschen Schwierigkeiten. Okay. Mhm.
Die formale Grammatik als solche interessiert sich ja dann auch an der Stelle erstmal nur dafür, ob das überhaupt ein gültiges Wort ist. Also quasi so wie der klassische Mathematikerwitz geht. Ne? Du fragst den Mathematiker, was ist 2 plus 2? Er sagt lösbar. Und hier ist es dann halt quasi auch so. Ne? Da gibt es dann halt quasi als mathematischen Ausdruck rein so 2 plus 3 mal Klammer auf 4 plus 5 Klammer zu. Und dann würde halt unser Kellerautomat dann sagen, ja, das ist eine gültige Formel.
Okay, sehr gut. Cool.
Und das ist natürlich nicht sehr hilfreich im Allgemeinen. In der Praxis hat man dann meistens dahinter stehen, dass in dem Moment, wo halt quasi ein kompletter Teilausdruck gebaut wurde, dass er dann entweder sofort irgendwie ausgerechnet wird oder es wird dann das als eine entsprechende Struktur dann irgendwie aufgebaut, die dann weiter im Programm verarbeitet werden kann.
Ja.
Also als zum Beispiel so eine Art Syntaxbaum.
Okay.
Das würde jetzt aber hier zu weit führen, weil im Compilerbau werden wir sicher irgendwann mal drüber sprechen, aber nicht heute.
Sicher nicht.
Das waren jetzt so diese relativ strikten Grammatiken, Typ 3 und Typ 2. Das sind auch so die, mit denen man, ja, wenn man so formale Sprachen verarbeitet, meistens zu tun hat. Typ 0 und Typ 1 werden ein bisschen unhandlich. Wir hatten jetzt gesagt, Typ 3 ist der endliche Zustandsautomat als Rechenmodell, Typ 2 ist der Kellerautomat und Typ 0 und 1 werden verarbeitet mittels Turing-Maschinen. Und wer sich vielleicht noch an die erste Folge erinnert, im Sinne von War das, ja, also die Folge 0, die allererste, genau.
Ja, genau.
Da hatten wir das auch mal kurz eingeführt, dass Turing-Maschinen so ein Rechnermodell sind halt einfach für ja etwas, was alles berechnen kann, was berechenbar ist. Also quasi, ja, da kann man schon im Prinzip eigentlich bei diesen Typ 0 und 1 Grammatiken keinerlei Einschränkung mehr erkennen. Der einzige Unterschied zwischen 0 und 1 ist, ob man der Turing-Maschine einen beschränkten Speicher gibt oder einen unbeschränkten Speicher. Und es stellt sich ja daraus, ein unendlich großer Speicher ist relativ schwer zu beschaffen, sodass diese Typ 0 Grammatiken noch viel unhandlicher sind. Typ 1 Grammatiken tendenziell möglich, aber ja, es ist halt dann auch nicht mehr wirklich eine Einschränkung drin, das, was da halt irgendwie möglich ist, dadurch, dass es halt ein beliebiger Computer quasi ist, mit dem das gemacht wird.
Ja, okay, gut. Technische Einschränkungen halt, aber ich meine, die regulären Grammatiken sind ja erstmal ein theoretisches Konstrukt.
Das ist eine durchaus, ja, das ist halt eine sinnvolle Kategorienbildung.
Genau.
Wenn man mit diesen endlichen Zustandsautomaten, beziehungsweise dann in Typ 2 mit den kontextfreien Grammatiken und den dazugehörigen Kellerautomaten, damit kann man halt, diese Striktheit kann man sich zunutze machen, um dafür schöne Algorithmen und sowas zu bauen.
Ja.
Was zum Beispiel bei dem endlichen Zustandsautomaten sehr spektakulär ist, ist halt, dass der wirklich in vorhersagbar endlichem Speicherverbrauch läuft, weil ich habe quasi diesen Zustandsautomaten irgendwo im Speicher liegen und ich kann garantieren quasi, für jedes Zeichen, was ich einlese, brauche ich eine endliche Anzahl von Schritten, um jetzt zu entscheiden, was jetzt das nächste ist, was danach passiert. Und ich brauche auch keinen extra Speicher dafür, sondern halt nur diesen Speicher, den der endliche Zustandsautomat sowieso schon selber belegt. Und das ist ein absolut phänomenales Verhalten, weil das natürlich die Möglichkeit ermöglicht, solche zum Beispiel Suchen nach solchen Mustern in Texten besonders schnell durchzuführen. Während wenn ich zum Beispiel bei einer kontextfreien Grammatik bin, da brauche ich dann halt diesen Keller, also im schlimmsten Fall halt irgendwie sehr viel Speicher, wenn ich mein Programm irgendwie durchlesen möchte und dann wie Strukturen finden möchte. Und im Zweifelsfall sind auch die Entscheidungen nicht mehr so trivial, dass ich sie so in konstanter Zeit für jeden einzelnen Schritt treffen kann.
Okay, also es ist einfach sehr gut vorhersehbar, sozusagen. Meine Ressourcen, die ich brauche, sind erstmal sehr gut vorhersehbar mit
Ja,
dem.
sind vor allem begrenzt auf eine bestimmte Art und Weise.
Ja,
Und das ist
genau.
so ein Thema. Ich habe jetzt, lass mich kurz auf unsere Planung gucken, weil ich glaube, das haben wir auch schon eingeplant. Nee, wir haben es noch nicht eingeplant, aber ich habe es auf jeden Fall schon auf unserer Liste von möglichen Themen stehen, dass ich mal irgendwann über algorithmische Komplexität reden möchte. Das wird dann auch eine ähnlich formale Sendung wie heute, aber das ist auch eine Sache, die man sich mal klar machen muss.
Okay. Sehr
Da
schön.
geht das so ein bisschen in die Richtung.
Okay, und dann jetzt verstehe ich auch, warum überhaupt diese Abwägung, über die wir am Anfang gesprochen haben, komplexere Grammatiken sind flexibler, aber auch aufwendiger, ne? Also, okay, dann verzichtet man eben auf diese Flexibilität und hat dann aber einfach klare Grenzen, innerhalb deren man sich bewegen kann, automatisch. Also man kennt einfach,
Ja.
man weiß, was überhaupt passieren kann, läuft nicht so schnell in unvorhergesehene Dinge rein, ja.
Ja, genau.
So, und an dieser Stelle haben wir einen kleinen Schnitt gemacht. Vermutlich werdet ihr das an unserer leicht anderen Stimmperformance hören, weil wir,
Ja, hier ist ein
weiß nicht.
Cyril und Timeless aus der Zukunft.
Ah ja, genau. Im Vergleich, ja. Weil wir jetzt nur, keine Ahnung, eine Woche, nee, 14 Tage später dran sind. Und wir hatten schon ein bisschen bei der Aufnahme so das Gefühl, dass das uns nicht gar so gut geraten ist, weswegen wir ja jetzt nochmal einen zweiten Versuch machen für das zweite Segment.
Ja, das ist ja auch durchaus eine Tugend, die zum Programmieren dazugehört. Ich hatte das jetzt gerade vor ein paar Wochen. Ich hatte einem meiner Kollegen eine Aufgabe gegeben und hatte so gesagt, ja, lass uns das mal so und so bauen, diese nächste Funktionalität. Dann geht er halt weg, kommt eine Woche später zurück mit seinem Pull-Request. Also das ist jetzt natürlich wieder Technikersprech, aber quasi in unserem Versionsverwaltungssystem hat er halt quasi einen Zweig angelegt, hat dort irgendwie die Funktion hinzugefügt zum Programmcode und dann wird das dann halt vorgelegt, quasi, dass andere Leute nochmal raufgucken können, die an dem Projekt mit beteiligt sind und können dann da ihre Kommentare abgeben, bevor es dann tatsächlich Teil des Programms wird und da in den Hauptzweig einfließt. Und dann habe ich halt so raufgeguckt und dachte mir so, nee, du hast das alles absolut richtig implementiert, so wie es da, wie spezifiziert ist, aber es gefällt mir einfach ästhetisch nicht. Lass uns nochmal ins Reißbrett gehen, nochmal drüber nachdenken, wie wir das besser machen können. Und dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt, darüber überlegt und haben einen komplett anderen Ansatz gewählt, letztendlich, der dann deutlich besser geworden ist. Und der ist dann das, was wir jetzt tatsächlich ausgerollt haben.
Ja, cool.
Also ja, manchmal ist es auch gut, die eigene Arbeit zu löschen und nochmal von vorne anzufangen. Ich glaube, auch irgendwie bei Künstlern ist das auch, oder wenn man so zeichnet oder sowas, eine sehr wichtige Erkenntnis. Manchmal muss man einfach mal was wegwerfen und nochmal besser machen und mal gucken, ob das hier jetzt besser wird.
Ja, Mir fällt gerade auf, dass so gesehen, dass bei diesem Podcast ja die Zeitsouveränität durchaus auch auf die Aufnahme zutrifft.
Ja, das können die Zuhörer gar nicht wissen, wo wir jetzt eigentlich in unserer Zeitachse sind. Also wenn ich sage, wie ich bin jetzt hier aus der Zukunft, dann bin ich eigentlich aus der etwas weniger fernen Vergangenheit.
Richtig.
Aus Sicht des Zuhörers.
Ja, das stimmt. Okay, gut. Dann springen wir mal wieder rein, oder?
Genau, wir sind jetzt bei dem Praxisteil so ein bisschen angekommen. Und die eine Sache, die ich hier so zur Demonstration mitgebracht hatte, war ein Verweis auf die Dokumentation für SQLite. Das ist hier verlinkt. Das kann man sich, wer von euch das an einem PC nachverfolgt wollte, tatsächlich hier auf die Links klicken kann, in den Shownotes gerne mal aufmachen. Den entsprechenden Link in unseren Shownotes. Und was hier passiert ist, SQLite ist so ein Datenbanksystem. Ich verweise pflichtbewussterweise auf unsere Folge zu Datenbanken, die Folge 12. Und wenn man mit diesen Datenbanken redet, braucht man halt so eine Abfragesprache, wo man halt sagen kann, quasi, welche Daten will ich haben, in welchem Format, irgendwie, welche Bedingungen und sowas möchte ich irgendwie haben, ne? So nach dem Motto, ich möchte zum Beispiel irgendwie alle Mitarbeiter aus der folgenden Abteilung, da muss ich halt irgendwie diesen Teil irgendwie mit, ich möchte Mitarbeiter haben, ich möchte irgendwie aus der folgenden Abteilung und sowas, alles muss ich irgendwie formulieren. Das macht so eine Abfragesprache. Und die Struktur von dieser Sprache, also die Syntax, ist hier eingeführt in so einer Art und Weise, die so ein bisschen eine optische Repräsentation von so einer Art regulärem Automaten ist. Es ist nicht ganz ein regulärer Automat, weil es ist eine kontextfreie Grammatik. Aber was man hier sehen kann, ist so eine Perlenschnur quasi, die sich auch aufspalten kann, wo man quasi an der Perlenschnur entlanglaufen kann und kann so die einzelnen Wörter der Sprache aufsammeln, um dann irgendwann einen kompletten Satz, also quasi eine komplette Abfrage gebaut zu haben. Du hattest das hier in unserer Vorbereitung verglichen mit diesen Labyrinthen, wo dann irgendwie das Kind mit dem Stift einen Weg suchen kann.
Genau,
von dem Eingang zum Ausgang.
Genau, diese Rätselbücher für Kinder. Und dann irgendwie sagt, er findet den Weg zum Ausgang oder so, ja.
Und so ist das halt hier quasi auch. Das ist tatsächlich eine gar nicht mal so schlechte Repräsentation davon, wie solche auch regulären Ausdrücke funktionieren, die wir dann gleich besprechen werden. Da gibt es dann auch mitunter solche Visualisierungstools, die genau sowas erzeugen, wenn man da den entsprechenden Ausdruck eingibt.
Ah, okay.
In dem Fall hier ist es eine kontextfreie Grammatik aus dem Grund, was wir halt auch schon besprochen hatten, dass halt sowas zum Beispiel wie Klammerausdrücke vorkommen können. Also man kann halt mathematische Ausdrücke hier drin haben, zum Beispiel, wenn ich mir sagen möchte, ich möchte mir aus meiner Angestellten-Tabelle möchte ich nicht einfach nur irgendwie den zum Beispiel das Gehalt abfragen, sondern ich könnte auch sagen, wie das Gehalt mal 5 oder was auch immer, ne? Oder ich möchte irgendwie so eine Bedingungen haben, wie das Gehalt muss irgendwie größer sein als was auch immer, irgendwelche Bedingungen, die ich berechnet habe. Da sind halt komplette mathematische Berechnungen notwendig und sobald man da halt Klammern einfügt, ist man wieder in diesem Bereich, wo es kontextfreie Grammatiken sind. Also das hier ist nicht komplett eine reguläre Grammatik, aber vielleicht um sich so ein bisschen, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie solche Automaten ablaufen könnten, kann man sich das mal vorstellen, so versucht bildlich nachzuzeichnen, auch mit den Ausdrücken, die wir dann jetzt gleich besprechen werden, vielleicht sich überlegen, kann ich die irgendwie in so irgendeiner Form darstellen. Dann wird man auch viele von diesen Elementen hier wiederfinden, wie zum Beispiel, dass man dann sagt, irgendwie, ich habe hier irgendwie ein bestimmtes Stück, was hier in meiner Perlenschnur irgendwie abgelaufen wird und dann kann ich dann irgendwie, sieht man das hier ja relativ häufig, dass man dann irgendwie mit so einem Komma wieder nach vorne gehen kann, wo man einfach mehrere von den Dingern auflisten kann. Also zum Beispiel ganz oben hier hat man dieses Common Table Expression, was jetzt irgendwie so ein Platzhalter für einen größeren Teilblock ist. Und dann kann man einfach sagen, davon kann ich mehrere haben. Also kann ich dann irgendwie dadurch das Komma durchlaufen und komme nochmal wieder zurück und kann dann halt beliebig viele von den Dingern aufsammeln. Und so eine Struktur werden wir auch bei den regulären Ausdrücken sehen.
Okay. Ja, und da sieht man auch schön, dass, gerade wenn du hier sagst, Common Table Expression, das ist so ein Baustein, der dann auch hier extra nochmal aufgeschlüsselt ist, der auch quasi wieder so ein eigenes Labyrinth ist. Das sind also mehrere verschiedene Labyrinthe, können da ineinander verschachtelt sein und so. Kann also durchaus sehr kompliziert werden.
Der Grund, wie gesagt, halt, dass es nicht eine reguläre Grammatik ist, sondern eine kontextfreie Grammatik ist, vor allem deswegen, dass diese Bausteine sich selber enthalten können. Also wenn man in diesen Baustein Expr reinguckt, was kurz für Expression ist, also wie ein mathematischer Ausdruck, dann sieht man halt, dass dort wiederum Expr auftaucht. Also man kann auch nicht einfach sagen, ich baue jetzt irgendwie das komplette Diagramm dadurch, dass ich halt all diese Platzhalterblöcke ersetze. Das könnte ich halt unendlich lange machen und dann kriege ich ein unendlich großes Diagramm raus.
Ah, stimmt.
Ja. Weil ich ja Klammern beliebig tief verschachteln kann. Und das ist eben die Sache, die bei regulären Ausdrücken nicht der Fall wäre.
Ah ja, okay. Gut, das ist
Das
also
führt ja
jetzt.
wieder zurück zu dieser Sache quasi. Es ist nicht genau dasselbe, aber es ist quasi ein Analog dazu, wie was wir eben besprochen hatten in der vor dem Schnitt, dass wir das bei einem regulären Ausdruck die Menge von Speicher, die du zur Auswertung brauchst, begrenzt ist. Während bei
Genau.
einem kontextfreien Ausdruck kann das halt beliebig groß werden.
Ja, kann man einfach mal draufklicken, kann man sich mal angucken, um mal so einen Eindruck zu gewinnen.
Genau, das ist aber eher eigentlich nur so eine Tangente. Und worum es ja eigentlich gehen soll in diesem quasi Praxisteil hier, sind jetzt reguläre Ausdrücke. Denn das ist so ein Werkzeug, ja, was zum Köfferchen des geneigten Unix-Nutzers gehört. Also wer irgendwie so unter Linux oder BSD unter eventuell auch macOS unterwegs ist, der hat definitiv schon mal irgendwann mit regulären Ausdrücken zu tun gehabt. Vielleicht auch ohne es zu merken, irgendwie ist an der Stelle vorbeigekommen, wo man auch irgendwie solche regulären Ausdrücke verwenden könnte und hat dann vielleicht da irgendwie nur einfach nur ein Wort oder sowas reingeschmissen. Und das ist ein, ja, so eine Art von Werkzeug. Dadurch, dass sie halt so überall ungefähr mal vorkommen können, lohnt es sich unbedingt da irgendwie auch die Zeit zu investieren und die mal ordentlich zu lernen. Das ist so eine von diesen Kompetenzen, die lernt man einmal und dann wird die sich einfach das ganze Leben lang auszahlen.
Ja, allerdings, ja.
Also so wie irgendwie mit dem Texteditor lernen, gut umzugehen und solche Sachen, wenn man halt in diesem Bereich irgendwas macht, sei es halt auch nur hobbymäßig, vielleicht irgendwie so ein paar kleinere Surf-Applikationen zu betreiben oder sowas, dann zahlt sich das auf jeden Fall aus. Und ein regulärer Ausdruck ist im Prinzip die zugänglich machen von diesem Konzept von regulären Grammatiken. Ursprünglich für diesen Anwendungsfall, ich möchte Muster im Text finden. Also ich habe zum Beispiel irgendwie eine riesige Datei und ich möchte irgendwie jetzt alle E-Mail-Adressen rausgreifen, die da irgendwo drinne stehen. Oder ich möchte alle Telefonnummern rausgreifen oder alle Postleitzahlen oder solche Sachen.
Ja.
Und das kann ich ja quasi dadurch machen, dass ich halt so eine reguläre Grammatik hinschreibe und dann halt sage, wo sind jetzt die Stellen in diesem Text, wo diese reguläre Grammatik tatsächlich irgendwie drauf zutrifft. Und dann geht dann halt das entsprechende Programm los, zum Beispiel dann grep oder sowas, und lubbert dann diese ganze Textdatei durch und gibt mir dann da irgendwie 1000 Ergebnisse. So ist da der klassische Anwendungsfall. Oder wenn ich zum Beispiel ein Texteditor bin, kann ich halt sagen, finden wir mal alle diese Stellen und dann können wir vielleicht auch eine Ersetzung machen, dass wir das dann irgendwie anhand eines bestimmten Musters ersetzen, vielleicht noch Teilstücke aus diesem Suchergebnis rausgreifen und dann halt das durch ein neues Muster ersetzen.
Ja, genau. Also das ist was ich tatsächlich auch schon recht häufig benutzt habe. Also gerade in so grafischen Texteditoren gibt es ja auch diese Suchen- und Ersetzen-Funktion, wo dann eben auch alle Suchergebnisse häufig so markiert werden im Text, wo man erstmal so ein bisschen vergleichen kann oder sich angucken kann, habe ich jetzt alles das gefunden, was ich will, oder habe ich zu viel oder zu wenig gefunden? Und dann kann man eben all das auch dann gleich gemeinsam ersetzen. Man kann sich da so das Arbeiten eben zum Beispiel, wir hatten das schon ein paar Mal an Tech-Dateien, ein bisschen erleichtern, was das betrifft.
Ja, das Minimalbeispiel davon wäre halt, man hat halt nur feste Ausdrücke und sagt dann halt zum Beispiel, ich möchte jetzt halt das eine Wort durch das nächste ersetzen und dann das zweite Wort durch irgendwas anderes und das dritte Wort durch irgendwas anderes. Und wenn ich dann halt noch ein Muster habe, quasi was auf all diese einzelnen Fälle zutrifft, kann ich das dann halt eventuell in einem einzigen regulären Ausdruck ja, ausdrücken
Ja, genau. Also, weiß ich nicht.
und kann mir dann Zeit sparen.
Genau, könnte man sich zum Beispiel vorstellen, man schreibt einen Roman und möchte eine Figur in diesem Roman umbenennen. Na, dann
Ja.
könnte man eben einfach jedes Auftauchen dieses Namens suchen und dann ersetzen durch den Namen, den man jetzt eben als Alternative wählt.
Genau, im einfachsten Fall, und das sehen wir jetzt hier quasi, wir haben auch hier in unseren Shownotes nach dem letzten Mal noch ein bisschen umstrukturiert und haben hier quasi einmal dargestellt, welche ganzen Elemente man in solchen regulären Ausdrücken vorfinden kann. Das ist nicht so ganz hart zu sagen, weil unterschiedliche Programme haben auch leicht voneinander abweichende Syntax mitunter. Aber es gibt so einen Grundstock, der immer mit drin ist, also was ich hier als vier Grundbausteine aufgelistet habe. Und das liegt daran, dass das tatsächlich die formale Definition ist. Also wenn ich so, es gibt halt auch in der theoretischen Informatik, wo sich halt mit diesen Automaten und Grammatiken und so weiter befasst wird, gibt es halt auch eine Definition von solchen regulären Ausdrücken. Und die Theoretiker, die quasi sind ja nur Mathematiker, die machen auch nur die minimalen Operationen da rein, um sich natürlich selbst die Arbeit leichter zu machen, was so formale Beweise und solche Sachen angeht.
Ah, okay.
Und das sind dementsprechend diese minimalen Sachen, die man unbedingt braucht. Wir werden dann danach noch sehen, es gibt noch in der Praxis mit real existierenden regulären Ausdrücken gibt es noch weitere Elemente, die sich aber alle auf diese Grundbausteine zurückführen lassen.
Okay, ja.
die nur dafür da sind, quasi das Leben einfacher zu machen. Genauso, wir haben hier als ersten Grundbaustein natürlich, wir können einfach irgendwie Zeichen hinschreiben. Also solange es jetzt darum geht, irgendwie nur Worte einfach zu haben oder sowas, dann ist es mit regulären Ausdrücken ganz einfach. Ein Wort selber ist halt einfach sein eigener regulärer Ausdruck. Also wenn ich halt irgendwie sage, ich möchte jetzt suchen nach dem Wort Ausdruck, dann tippe ich halt einfach einen Ausdruck, was erstmal ganz einfach ist. Das ist hier unser erster Grundbaustein. Also ich kann
Ja.
einfach irgendwelche Zeichen nehmen und ich kann auch die Zeichen hintereinander hängen und dann findet es halt genau das.
So einfach, so trivial, ne? Aber genau, einfach Zeit.
Das, also zumindest für einen Informatiker, für den Theoretiker ist es halt auch wichtig zu definieren, was es halt überhaupt bedeutet, so Dinge hintereinander zu schreiben. Ne? Das ist halt wieder diese Ebene, wo man es dann schon so fast für gegeben hinnimmt, aber so ein formaler Ansatz würde dann natürlich darauf bestehen, auch sowas erstmal zu definieren, dass man halt, da würde dann halt derjenige sagen, wie man kann halt zwei Ausdrücke hintereinander schreiben und dann ist es halt ein neuer regulärer Ausdruck, der sich halt wie folgt verhält. Ne? Aber
Ah, okay.
Für unsere Anschauung halt ist es halt, wir können einfach sagen, irgendwie die Zeichenfolge ist schon irgendwie unser Grundbaustein. Dann natürlich, wie gesagt, irgendwie ein einzelnes Wort ist noch nicht sehr kreativ, aber wir können auch zum Beispiel sagen, wir wollen zwei Wörter finden. Also zum Beispiel habe ich hier ein Beispiel, wo wir das Wort Ausdruck oder das Wort Ausdrücke finden. Also auch den Plural. Und dann schreiben wir das so hin, dass wir halt das eine, den einen Ausdruck haben, dann so einen Vertikalstrich, also so ein Pipe-Symbol und dann den zweiten Ausdruck.
Ja.
Also haben wir damit eine Alternative, wo man halt aus zwei verschiedenen Optionen wählen kann. Also quasi in unserem Beispiel mit diesem Perlenschnurdiagramm, was wir eben hatten, wäre das dann halt quasi, dass wir abzweigen. Dann können wir halt auf dem einen Arm können wir das eine sehen, auf dem anderen Arm können wir das andere sehen und danach vereinigen wir uns wieder.
So eine klassische Oder-Verknüpfung eigentlich, ne?
So im Prinzip, ne?
Okay.
Es ist halt nicht, es ist nicht so exakt dasselbe, weil natürlich irgendwie. Ja, dann, wenn wir jetzt sagen, das ist eine Oder-Verknüpfung, dann wäre natürlich die entsprechende Frage, was ist eine Und-Verknüpfung? Ne? Dann könnte man vielleicht irgendwie sagen, ja gut, die Zeichenfolge hat sowas Ähnliches wie die Und-Verknüpfung. Also der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber naja, es ist eine Alternative. Also ich glaube, dieser Begriff Alternative ist da schon relativ gut gewählt.
Okay.
Und in diesem Beispiel hier Ausdruck oder Ausdrücke habe ich natürlich jetzt auch schon gleich eine Ineffizienz. Das könnte ich natürlich viel kompakter formulieren, weil Ausdruck und Ausdrücke hat ja einen gemeinsamen Anfang, nämlich Ausdr. Das muss ich ja nicht doppelt hinschreiben. Wir sind ja als gute Programmierer faul. Dementsprechend gibt es
Yes.
halt hier auch die Möglichkeit, dass wir sagen, auf diesen Teil Ausdr einigen wir uns und danach ist dann quasi entweder Uck oder Ücke.
Das ist so
Und
Console-Golf, ne?
ja, genau. Also wer es nicht kennt, Code Golf ist so ein Spiel quasi, dass man eine bestimmte Programmieraufgabe lösen muss, aber in möglichst wenig Zeichen. Also so wie beim Golf muss man da möglichst wenig Schlägen den Ball reinbekommen. Und Code Golf ist, man muss ein Programm schreiben, was eine bestimmte Aufgabe erfüllt in möglichst wenig Zeichen. Und das hat über die vergangenen, ja, so 2 Jahrzehnte Ausmaße angenommen, die jetzt hier zu weit führen würden. Es gibt da eine sehr aktive kleine Gemeinde innerhalb der Programmierer, die sich mit solchen Aufgaben beschäftigen
Okay.
und auch ihre eigenen hochspezialisierten Programmiersprachen für sowas gebaut haben.
Okay, ja.
Aber gut, das ist quasi hier die Idee, ne? Wie man kann halt sich die Arbeit sparen, um wie das doppelt hinzuschreiben. Und natürlich, wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, Ausdr, okay, und dann halt Uck oder Ücke, muss ich natürlich das natürlich irgendwie abgrenzen. Und wenn ich natürlich einfach nur das Oder schreiben würde, dann wäre es halt Ausdruck oder Ücke. Und das ist ja falsch. Also ich muss irgendwie sagen, auf welchen Bereich sich diese Alternative bezieht. Und das wird halt dadurch gemacht, dass man einfach Klammern drumherum setzt. Also die runden Klammern, die man so kennt, um die Alternative drumherum, sodass halt klar ist, das ist der Bereich, für den die Alternative gilt. Also wir haben hier Ausdr, dann Klammer auf, Uck oder Ücke und Klammer zu.
Ja, okay. Also als
Und
oder wieder
das.
so ein Pipe-Zeichen, so ein senkrechter Strich. Ja.
Genau. Ja, ich lese es jetzt als Oder der Einfachheit halte.
Ist schon richtig.
So, dann habe ich jetzt hier noch eine weitere Sache in dem minimalen Bausteinsatz drin und da fällt so ein bisschen dieses Beispiel mit Wörtern auseinander. Deswegen habe ich jetzt hier so ein vielleicht etwas artifizielles Beispiel, so ein etwas künstliches Beispiel. Denn man kann an einen sogenannten Quantor verwenden, wo man einen Ausdruck, den man davor hat, wiederholen kann. Dieser Ausdruck davor heißt dann Atom. Und das Ding danach ist dann entsprechend, das Zeichen ist der Quantor. Und hier der eine Quantor, den man grundsätzlich braucht, ist der Sternquantor. Und zwar ist das ja, wird halt einfach als Stern geschrieben, hinter das entsprechende Atom. Also entweder hinter ein einzelnes Zeichen oder hinter einen Klammerausdruck, hinter so eine Gruppe. Also man
Aha,
kann so eine
okay,
Gruppe auch
ja.
machen, ohne eine Alternative drin zu haben, wenn es darum gehen soll, so einen Quantor auf mehrere Zeichen gleichzeitig anzuwenden. Und in dem Fall hier in diesem Beispiel habe ich hier das Wort toll genommen und habe hinter das O mal so einen Stern gesetzt. Und der Stern heißt beliebig viele Vorkommen von diesem Atom. Also in dem Fall beliebig viele Vorkommen von dem O. Das heißt irgendwie toll würde funktionieren, weil das ist ein Vorkommen von dem O. Es würde auch funktionieren TLL, also TLL, wo gar kein O drin ist. Und es würden halt wie viele O's funktionieren. Also ich kann hier richtig schön sarkastisch sagen, toll. Und das würde auch gefunden werden von meinem Ausdruck. Okay, also wenn ich vielleicht irgendwie, ich habe vielleicht irgendwie mein Manuskript geschrieben und ich hatte irgendwie den Charakter, der besonders sarkastisch rüberkommen soll und der sagt dann immer so toll oder großartig oder sowas. Und dann kommt vielleicht irgendwie die Anmerkung zurück, nee, mach das mal bitte, schreib das mal bitte ganz ordentlich. Dann könnte ich das halt damit irgendwie finden und dann ersetzen.
Das darf nur Terry Pratchett.
Ach, jetzt hast du mich natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin mit Douglas Adams Roman vertraut, aber nicht mit Terry Pratchetts Roman. Dazu bin ich leider nie gekommen.
Ja, also Terry Pratchett hat in seinem
Roman... Ich bin auch schon dafür gescholten worden. Also ja, wer mich gerne schelten möchte, kann uns gerne einen Kommentar schicken, aber...
Also Terry Pratchett hat in seinem Roman die Eigenart, dass er sprachliche Eigenschaften seiner Charaktere in Schrift darstellt. Also zum Beispiel gibt es einen Charakter, der zahnlos ist, und bei dem dann, der dann einfach immer statt Suppe Fuppe sagt. So, also das, da gibt es noch mehr so Sachen. Und der hat eben so
gesagt. Ja, das ist ja durchaus auch eine Kunstform, diese Lautmalerei genau. Im Text darzustellen. Ne?
Ja.
Genau, das sind jetzt also unsere vier Grundbausteine. Wir können irgendwie Zeichen haben, wir können die auch hintereinander schreiben, beziehungsweise allgemein alle möglichen Atome hintereinander schreiben. Wir können Alternativen haben mit diesem Pipe-Symbol, wir können Gruppierungen machen, halt zum Beispiel um die Reichweite von diesen Alternativen festzulegen und wir können diesen Sternquantor haben. Und wenn wir quasi diese Bausteine verwenden, um reguläre Ausdrücke zu bauen, dann können wir auch alle regulären Grammatiken darstellen. Das ist ein Beweis, den man als, ja, vielleicht nicht Erstsemester, aber vielleicht Zweitsemester Informatikstudent führen können sollte oder zumindest mal sich verinnerlicht haben sollte. Das wird sicherlich in der Vorlesung drangekommen sein. Also das ist in dem Sinne quasi ja eine komplette Darstellung dessen, was reguläre Grammatiken können, was Zustandsautomaten können. Endliche Zustandsautomaten.
Okay.
In der Praxis, wie gesagt, gibt es dann halt noch ein paar weitere Elemente, die in solchen Regexen vorkommen können, einfach um sich das Leben leichter zu machen. Das erste Beispiel, und ich habe hier versucht, das so ein bisschen aufzubauen, dass wir auch so sinnvolle Beispielausdrücke finden können, auf die wir dann auch aufbauen können, so im weiteren Gang. Es ist also dementsprechend so ein bisschen eine etwas durcheinandergehende Reihenfolge, aber ja, sei es drum. Man muss es irgendwie didaktisch vermitteln. Mhm. Das erste ist hier in der Zeichenklasse, weil ich kann ja oftmals in so einem Muster suche ich halt irgendwie, habe ich halt sowas, dass verschiedene Zeichen auftreten können an der Stelle und dann könnte ich halt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt irgendeinen Großbuchstaben haben und dann könnte ich mich jetzt halt hinsetzen und schreiben, okay, Klammer auf. Groß A oder Groß B oder Groß C oder Groß D oder Groß E oder und dann bin ich ewig beschäftigt und komme einfach zu nichts.
Ja.
Das geht einfacher. Deswegen wurde sich dann diese Syntax mit der Zeichenklasse überlegt, dass man so eckige Klammer aufschreibt und dann alles bis zur entsprechenden schließigen eckigen Klammer sind Alternativen von einzelnen Zeichen, die ich aber ohne dieses ganze oder hinschreiben kann. Also ich kann dann einfach schreiben Groß A, Groß B, Groß C, Groß D, Groß E, das ist ja schon mal hilfreich. Da hat man schon mal die Hälfte der Zeichen gespart, weil ich diese ganzen Oders nicht die ganze Zeit brauche.
Ja.
Und dann ist der zweite Trick bei diesen Zeichenklassen, dass man noch sagen kann, okay, also wenn ich Groß A, Groß B, Groß C und so weiter bis Z schreibe, das ist ja klar, was ich da jetzt irgendwie haben will. Es soll einfach alle Großbuchstaben sein. Das kann man auch darstellen, dadurch, dass ich halt so einen Zeichenbereich angebe, dass ich halt einfach sage, Groß A bis Groß Z. Und dann muss man hoffentlich vertraut sein. Also entweder man beschränkt sich auf solche konventionellen Sachen, wie halt irgendwie innerhalb der Großbuchstaben zu bleiben oder innerhalb der Kleinbuchstaben oder innerhalb der Ziffern. Da funktioniert's. Wenn man aus dem Bereich rausgeht, dann geht's halt danach, wie die Zeichen im ASCII geordnet sind, beziehungsweise im Unicode, sodass es da eventuell zu Überraschungen kommt. Wenn ich jetzt irgendwie sage, von Groß A bis Lach-Emoji, dann...
Oh Gott.
Sind im Zweifelsfall relativ viele Zeichen dazwischen, mit denen ich vielleicht nicht gerechnet habe. Das ist eventuell gefährlich.
Ja, okay, verstehe. Aber damit könnte man ja zum Beispiel so Sachen machen wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie meine Dateiendung geschrieben ist, ob die in kleinen oder in Großbuchstaben geschrieben ist. Ich weiß zum Beispiel, dass Digitalkameras manchmal Dateiendungen in Großbuchstaben abspeichern. Und dann könnte ich mir da halt einfach, keine Ahnung, eckige Klammer auf, JPG, Kleinbuchstaben und dann JPG in Großbuchstaben, eckige Klammer zu und damit hätte ich das abgedeckt.
Irgendwie sowas, ja. Es
Okay.
gibt auch meistens bei solchen Tools, die reguläre Ausdrücke nehmen, so eine Option, einfach zu sagen, ist es mir egal, ob es groß oder klein geschrieben ist. Das ist so ein globaler Schalter, den man dann setzen kann. Und
Ah,
wenn man dann halt zum Beispiel JPG klein eingibt, dann würde es halt auch äquivalent jegliche Groß- oder Gemischtschreibung von JPG finden. Das ist da auch eine weitere Optimierung.
Okay,
Aber
gut.
ja. Ich hatte hier noch als Beispiel so einen Beispielausdruck, der tatsächlich mit den Sachen, die wir bis jetzt gemacht hatten, schon sinnvoll ist, ist eine Ganzzahl zu finden. Und was man hier sehen kann, diesem Ausdruck, also entweder quasi ich finde eine blanke Null oder ich finde irgendeine Folge von Ziffern, die mit was anderem als einer Null anfängt. Also ich habe hier Null, dann habe ich eine Alternative für die zweite Option, dann habe ich eine Zeichenklasse für 1 bis 9, quasi für die erste Ziffer, die nicht Null sein darf.
Ja.
Und ich habe danach nochmal eine Zeichenklasse von 0 bis 9 für die Folgeziffern, die dann mit diesem Sternquantor versehen sind, weil von den Folgeziffern kann ich halt beliebig viele haben.
Na ja, okay.
Und das findet, und das sollte ich jetzt noch hier korrigieren, unsere Notiz, das ist natürlich eine positive Ganzzahl, weil Vorzeichen haben wir da noch nicht drin, ne? Das kommt dann später noch.
Ah, okay.
Halt mit dieser Konvention, dass halt man keine unnützen führenden Nullen drin hat. Also ich habe hier als Beispiele, man würde irgendwie damit treffen, 0 würde man treffen, natürlich die einzelne 0. Man würde zum Beispiel 42 treffen, wo einfach ja gar keine Null drin ist. Man würde 900 treffen. Da sind zwei Nullen drin, aber erst später. Man würde nicht sowas finden wie 0815, weil das ist halt, ja, nee, das ist nicht gut. Passt nicht auf unser Muster. Zumindest ja in dem, was wir hier definiert haben.
Okay.
Mal, was man auch häufig findet, ja, beziehungsweise eigentlich fast überall, worum wir reguläre Ausdrücke vorkommen, sind so bestimmte feste Zeichenklassen, dass man nicht nur sagen kann, ich kann jetzt irgendwie A bis Z sagen. Zum Beispiel ist es ja so ein relativ häufiger Anwendungsfall, halt dieses 0 bis 9 zu haben für eine Ziffer, die irgendwo vorkommen kann. Da gibt es dann meistens einfach so eine Abkürzung dafür, dass man Backslash D schreiben kann.
Für Digit
Und
vermutlich, ne?
für Digit, ne? Oder
Okay.
Backslash W für irgendein Zeichen, was in einem Wort vorkommen kann, was dann halt meistens sowas ist wie Ziffer oder Zahl und eventuell auch ein Unterstrich.
Ja, okay.
Das ist dann so ein bisschen Programmiererlogik, für was ein Wort ist. Oder auch Backslash S für Whitespace, also quasi was halt stehen kann für Leerzeichen, für Tab, für neue Zeile und sowas alles.
ja.
Das sind solche Beispiele von solchen festen Zeichenklassen. Eine andere feste Zeichenklasse, die es auch im Prinzip immer gibt, ist die Klasse, die einfach alle Zeichen enthält, also ein beliebiges Zeichen. Und die wird geschrieben als Punkt. Das ist hier unser drittes Beispiel. Und klassischerweise ist das dann mit so Punkt Stern. Da packe ich ja halt den Sternquantor dazwischen, so quasi, wenn ich halt irgendwie sage, ich habe hier wie eine erste Sache, dann kommt irgendwas und dann kommt irgendeine zweite Sache und das will ich irgendwie finden, ne? Ich möchte
Ah,
irgendwie
okay.
in meinem Kochrezept irgendwie finden Zeilen, wo drin steht, wann der Backofen vorgeheizt werden soll. Ne? Da könnte ich halt irgendwie sagen, Backofen Punkt Stern vorheizen. Und das findet dann halt zum Beispiel halt solche Sätze wie jetzt den Backofen für 10 Minuten auf 200 Grad vorheizen. Ne? Weil für den ganzen Teil in der Mitte interessiere ich mich erstmal nicht, was dieses Suchen angeht,
Ja.
sondern es soll halt nur sein, ist es irgendwie mit Backofen und Vorheizen was zu tun.
Okay, ja.
Oder hier als Beispiel, was ich hier hatte, ist Klammerausdrücke, also einfach, ja, Klammer auf, Punkt Stern, Klammer zu.
Also einfach
Das
irgendwas, was innerhalb von Klammern steht.
irgendwas, was innerhalb von Klammern steht. Und was natürlich auch genau das Problem hat, was wir besprochen hatten, dass halt ein regulärer Ausdruck keine balancierten Klammern finden kann. Also eins der Beispiele, was ich hier habe, wäre halt, ja, das ist dieses letzte Beispiel hier, Klammer auf, siehe oben, Klammer auf oder nicht, Klammer zu. Und man sieht natürlich jetzt in diesem Beispiel, dass in die Klammer nicht balanciert, sondern es hat einfach nur so lange gefunden, bis halt meine Klammer zu war und das passt schon irgendwie hin.
Ja, okay.
Das würde technisch gesehen draufpassen. Was man in solchen Suchprogrammen da meistens hat, ist, dass sich diese Regexen greedy verhalten, also gierig. Also wenn man so einen Stern hat, der versucht, so viel wie möglich zu futtern von der Eingabe und ein möglichst langes Ergebnis zurückzugeben. Das ist so die Standardeinstellung. Man kann das dann eventuell noch umschalten, dass man hinter den Sternen noch ein Fragezeichen stellt, was dann das Verhalten umdreht, dass es möglichst wenig findet.
Ah.
Also das hier wäre jetzt zum Beispiel, was ich jetzt hier, dieses Beispiel, was ich hatte, wäre halt das Beispiel, dass er relativ möglichst wenig findet, weil er quasi bei der ersten Klammer gestoppt hat. Das Gegenbeispiel wäre natürlich irgendwie, dass ich jetzt sage, ich suche einen Klammerausdruck und er findet halt irgendwie den ersten Klammerausdruck, von dem ersten Klammerausdruck die erste Klammer und dann 10 Seiten weiter von dem nächsten Klammerausdruck die schließende Klammer. Und alles dazwischen ist halt technisch gesehen in der Klammer drinne. Zumindest aus Perspektive des regulären Ausdrucks.
Ja,
Also
okay, das
natürlich
ist
nicht aus unserer
natürlich.
Perspektive.
Ja.
Also da sind halt dann wieder ganz klar die Grenzen. Da kann man dann halt versuchen, noch zu arbeiten mit so Zeichenklassen, dass man dann halt sagt, ich habe halt eine Zeichenklasse innerhalb der Klammer drinne, anstatt dieses Punktes, der einfach alles enthält außer eine Klammer. Da gibt es dann auch meistens eine Abkürzungsschreibweise dafür, dass man bei so einer Zeichenklasse vorne so ein Hütchen, so ein Karree reinschreiben kann. Und dann heißt es quasi alles außer den Sachen, die ich angebe, also genau umgedreht. Und dann könnte ich halt so eine Zeichenklasse haben, die halt quasi alles außer der Klammer zu enthält. Aber dann hätte ich natürlich das Problem, dass ich verschachtelte Klammern nicht mehr finde. Also es ist alles nicht so ganz optimal. Ja, da kommen wir dann halt an die Grenzen von dem ran, was reguläre Ausdrücke machen können. Das ist halt, wie gesagt, kein universelles Werkzeug, sondern es ist eins, was sich durch eine relativ gute Balance auszeichnet von Mächtigkeit und Effizienz und so weiter.
Mhm, ja.
Weiteres Element, was wir haben, ist ein Fragezeichen-Quantor. Das ist für Sachen, die optional sind. Und das habe ich jetzt hier mal auch wieder so definiert, quasi wie man es irgendwie definieren kann. Weil wir hatten, wie gesagt, ja schon gesehen, wir hatten Alternativen, wir hatten Gruppierungen. Und wenn ich jetzt sowas schreibe wie irgendein Ausdruck mit so einem Fragezeichen dahinter, das heißt ja quasi, dieser Ausdruck kann vorkommen oder auch nicht. Und das kann ich ja genauso gut halt auch ausdrücken so, durch so eine Alternative. Also entweder habe ich, ja, wie man hier sehen kann, ne, ich habe irgendwie so eine Gruppierungsklammer und dann habe ich als linke Alternative einfach gar nichts. Dann sofort das Oder-Zeichen und dann halt mein Ausdruck.
Also null oder einmal sozusagen.
Genau.
Okay, ja.
Also A, Fragezeichen, ist dasselbe wie nix oder A.
Ja.
Und das ist halt hier durch die Klammern dargestellt, damit das halt klar ist, ne? Wie weit diese Alternative tatsächlich greift.
Ja.
Und unser Beispielausdruck hier ist die positive Ganzzahl, die wir eben hatten, können wir jetzt auch mit einem Vorzeichen versehen. Da habe ich hier vorne so eine Zeichenklasse, die entweder Plus oder Minus enthält. Und dann halt mit einem Fragezeichen, weil natürlich bei einer positiven Zahl kann ich mir das Plus ja auch sparen. Dementsprechend ist halt diese Zeichenklasse optional und mit dem Fragezeichen versehen.
Ah ja, okay, gut. Es kann also 0 oder 1 mal. Das bedeutet, es hat entweder ein Vorzeichen oder es hat keins. Ja, damit sind automatisch auch alle Negativen abgedeckt. Ja, stimmt.
Mhm. Was natürlich nicht erlaubt wäre, wäre halt zum Beispiel mehrere Vorzeichen. Das ist nicht vorgesehen.
Stimmt.
Also ich meine, gut, man kann natürlich wieder sagen, minus minus 42 könnte wieder plus 42 sein, aber dann ist man schon wieder fast dabei, irgendwie komplette Ausdrücke zu definieren. Und das ist ja hier nicht der Sinn und Zweck der ganzen Aktion.
Wenn da minus minus 42 stünde, das könnte ja da durchaus stehen. Da könnte auch plus minus 42 stehen, aber es würde ja trotzdem nur das minus 42 gefunden werden, oder?
So wie der reguläre Ausdruck jetzt dasteht, ja.
Okay, gut.
Also wenn das halt dieser Anwendungsfall ist, ich möchte irgendwie Teile rausgreifen, die auf den Ausdruck passen, dann wäre es halt genau so, ne? Irgendwie ein Text, der plus minus 42 enthält, da würde der Ausdruck halt nur den minus 42 Teil finden und das Plus halt nicht finden, weil das nicht auf das Muster passt. Man kann ja auch sowas haben wie, was auch ein durchaus häufiger Anwendungsfall ist, ich habe einen bestimmten Eingabetext, der größtenmäßig auch begrenzt ist und ich möchte gucken, ob der komplett auf einen bestimmten Ausdruck passt. Also zum Beispiel, der Nutzer hat eine E-Mail-Adresse eingeben, ist das eine E-Mail-Adresse? Und ja, dann wäre es natürlich blöd, wenn da vorne noch irgendwie noch so ein Stern-Emoji drin ist. Dann würde ich halt sagen, nee, geh weg, ne? Also da würde ich halt auf alles matchen. Das macht man dann mit diesen Ankern, die wir hier noch ganz am Ende in der Liste haben.
Okay.
Aber ja, für diesen Fall, ich suche nur Teile, die halt passen, würde man dann tatsächlich halt nur den Teil finden, der passt.
Ja, okay.
Wenn wir schon beim Thema Quantoren sind, habe ich hier noch zwei weitere Quantoren. Die eine Sache, die ich hier als Fixquantor bezeichnet habe, ist sowas, was tatsächlich nicht immer vorkommt, je nachdem mit welcher Implementation von solchen Regex man zu tun hat. Aber wenn man es hat, ist es durchaus relativ hilfreich. Und zwar, dass man sagen kann, nicht nur sowas wie beliebig viele oder 0 oder 1, sondern ich kann auch selber diese Grenzen angeben, wie oft es minimal gefunden werden soll und wie oft es maximal gefunden werden soll. So eine mögliche Syntax, die man ab und zu sieht, dafür habe ich hier mal aufgeschrieben, dass man so mit geschweiften Klammern das formuliert. Und wenn es nur eine Anzahl von möglich sein soll von Vorkommen, dann schreibt man einfach diese Zahl hin. Oder man kann halt so einen Bereich angeben mit zwei Zahlen und zum Beispiel Komma dazwischen. Also ich habe hier so als Beispiel A und dann in geschweiften Klammern 3 würde halt bedeuten, dass man das A dreimal wiederholt. Oder wenn es A und dann 2,4 ist, als quasi also zweimal mindestens und viermal maximal, wäre es halt dasselbe, wie wenn ich A und A sowieso habe und dann halt nochmal zweimal A optional mit dem Fragezeichen Quantor.
Okay, ja.
Also man kann halt sehen, wie das sich alles zurückführen lässt auf diese Grundlagenbausteine, die wir am Anfang gesprochen haben.
Ja.
Das ist, soll hier so ein bisschen dieses darstellen, ne? Dass es halt alles auf diese Grundlagen zurückzuführen ist und dass jetzt quasi hier nur alles ja ein bisschen Hilfswerkzeuge sind, um das Ganze für den Endanwender ein bisschen angenehmer zu machen.
Ja. Gibt es da nicht sogar auch noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel schreiben könnte, dieses Zeichen geschweifte Klammer auf, 3, geschweifte Klammer zu und dann steht es einfach für mindestens 3 und beliebig viel? Okay, ja.
Ja. Also man kann auch mal, wenn solche Syntaxen unterstützt würden, dann ist es meistens so, dass man auch dann wie Grenzen weglassen kann, ja.
Ja, okay.
Oder dass man auch sowas sagt wie halt nur Komma 5, das halt ist dann quasi bis zu 5 Treffer starten von 0.
Ja.
Also dass man da die Grenzen, die man nicht braucht, quasi weglassen kann.
Mhm.
Klassisches Beispiel hier ist einfach irgendwie, wir suchen nach einer Postleitzahl, das sind einfach 5 Ziffern. Also hier die Zeichenklasse 0 bis 9 und die dann 5-mal wiederholt.
Ja.
Das ist ja auch so eine wichtige Sache, ne, die erstaunlich viele Leute falsch machen. Vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber so, wenn man zum Beispiel in anderen Ländern irgendwie in Online-Shops einkauft und wir als Dresdner kennen das ja sicherlich, das Problem, oder die Sachsen allgemein, die ja mit den Postleitzahlen gesegnet sind, die mit 0 anfangen, da kommt damit unter das Paket an mit einer Postleitzahl, wo dann eine Ziffer fehlt, weil der Online-Shop, wo man bestellt hat, das halt einfach als eine Zahl abgespeichert hatte, diese Postleitzahl.
Ah,
und dann wird dann aus dem 01127 wird dann halt 1127 und wenn das dann wieder aufgedruckt wird auf das Adresslabel, dann fehlt natürlich diese führende 0.
Ja, verstehe.
Das ist tatsächlich eine Sache, die bei der Deutschen Post auch keine Probleme macht, weil die wissen das einfach schon, dass die Ausländer damit nicht klarkommen.
Krass.
Aber man sollte nicht unterschätzen, wie resilient dieses Postadressierungssystem tatsächlich ist in der Praxis, ne? Also auch so, was Zeichenenkodierung und so angeht, die eventuell kaputt gemacht werden in irgendwelchen Online-Shops, so Umlaute und SZ und solche Sachen, ne? Das kommt dann doch meistens an.
Ja, okay, gut. Ich meine, also, gibt ja so Dinge.
Ist auch denen ihr Job, ne? Weil ich meine, gut.
Ja. Gibt ja so Dinge wie beschrifteter Bierfilz, der dann auch ankommt und so. Also.
Sofern er ordentlich frankiert ist, warum nicht, ne?
Ja, genau.
Genau, aus der Reihe Quantoren gibt es noch einen weiteren, der relativ häufig zu sehen ist. Das ist dieser Plus-Quantor. Wir warten den Stern, der halt beliebig vieler Vorkommen ist. Aber was man ja häufig haben will, ist, dass man den Fall null Vorkommen ausschließen möchte. Also, dass man halt sagen möchte, mindestens ein Vorkommen. Und das ist dann Plus. Das kann ich einfach dadurch definieren, dass ich sage, A Plus ist dasselbe wie A gefolgt von A Stern. So kann man sich das klar machen, dass das auf jeden Fall auch möglich ist. Und als Beispiel habe ich mal hier so eine Regex geschrieben, wo man Domainnamen finden kann. Denn da ist es ja quasi so, ich habe halt diese mehreren Teile, die alle durch Punkte getrennt sind, wo also sowas halt wie zum Beispiel hier www.example.com. Und da habe ich halt diese einzelnen Wortteile, also das www und das example und das com und sowas. Und die müssen natürlich alle mehrere Zeichen enthalten. Also da muss ich mit diesem Plusquantor arbeiten. Da kann ich nicht einfach Stern sagen, weil dann hätte ich halt auch sowas wie www.com. Und das ist nicht gültig. Das ist nicht erlaubt.
Ah, okay, ja, verstehe. Dass dann irgendwelche Zeichen drin sind. Gut, deswegen sind die Zeichenklassen auch so eng definiert, weil zum Beispiel auch keine Umlaute drin sein dürfen. Ja, verstehe.
Ja. Also ja, gegenüber einem Endanwender können Umlaute drinne sein, also irgendwie sowas wie müller.de ist ja mittlerweile erlaubt.
Ja, aber das funktioniert aber ja anders.
Aber die technischen Systeme kommen damit nicht klar. Das wird dann dadurch dargestellt, dass halt, wenn der Browser mit sowas wie müller.de konfrontiert wird, wird das Ü dann durch eine Codierung ersetzt, die dann nur diese hier dargestellten Zeichen verwendet, die auch erlaubt sind.
Genau.
Also A bis Z in groß und klein, 0 bis 9, Bindestrich und Unterstrich. Das ist, was tatsächlich erlaubt ist. Ich bin gerade tatsächlich, wenn ich jetzt drauf gucke, davon erstaunt, dass Unterstrich in dieser Gruppe drin ist. Ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob das erlaubt ist, aber ich vertraue mir jetzt mal, dass ich das richtig recherchiert hatte im Vorlauf der Sendung.
In Domains? Doch, ich glaube schon.
Ich habe es noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Prüfen wir das jetzt live nach? Wir prüfen das jetzt live nach. Nee, es ist nicht erlaubt.
Oh,
Letters, Digits und Hyphen. Okay, dann werden wir das hier gleich nochmal
das Beispiel beheben. Ändern, ja.
Das beheben. Man muss mit den Zeichenklassen immer vorsichtig sein, wenn der Bindestrich erlaubt ist, weil der Bindestrich ja auch dort wieder eine Bedeutung hat für dieses A bis Z oder 0 bis 9. Da muss man dann immer gucken, dass man den Bindestrich irgendwie für sich alleine irgendwo schreibt, wo das nicht fehlerinterpretiert werden kann. Also in dem Fall hier zum Beispiel ganz ans Ende. Das führt ja noch in dieses Problem Escaping rein, was wir noch gleich haben, aber
ja.
Ich mache jetzt mal noch den letzten Punkt in unserer Liste von häufigen Sachen, die man so antreffen kann in solchen Regexen, und das sind Anker. Das hat wir eben schon kurz dieses Problem anklingen lassen. Wenn ich jetzt irgendwie sowas wie plus minus 42 habe, möchte auch vielleicht irgendwie, dass meine Regex nur zutrifft, wenn das wirklich auf alles im Text zutrifft und nicht irgendwie noch so Sachen überbleiben. Und das kann man in den vielen Fällen mit Ankern darstellen. Und die klassischen Anker sind hier dieses Hütchen und dieses Dollarzeichen, die dann jeweils stehen für Zeilenanfang oder Zeilenende oder je nach Kontext auch für Textanfang und Textende. Und dann könnte ich natürlich sagen, ich nehme mir meine Regex hier, die für Ganzzahlen zutrifft, und mache einfach da diese beiden Anker vorne und hinten dran. Und dann muss halt, dann wird es halt nur ein Ergebnis geben, wenn diese Regex tatsächlich auf den gesamten Text zutrifft und nicht nur auf irgendein Teilstückchen.
Ja, okay, ich verstehe, ja.
Anderer Anker, der auch öfter mal vorkommt, der gar nicht so ohne weiteres auszudrücken ist, das geht dann schon so ein bisschen, naja, das ist halt auf diesen Anwendungsfall zugeschnitten, eben, dass man nur Teil abgreift, hat man auch eventuell diesen Anwendungsfall, ich möchte gerne eine Wortgrenze haben, was an und für sich ja erstmal etwas ist, was nicht irgendwie tatsächlich Zeichen auf Zeichen zutrifft, sondern ja quasi so ein Strukturhinweis ist, der irgendwo in die Mitte von so einem Text zeigen kann. So eine Wortgrenze hier, also meistens heißt es dann hier Backslash B. Und ich habe jetzt so ein Beispiel, einen Ausdruck Schulz, also der Nachname Schulz, gefolgt von diesem Backslash B. Wenn ich jetzt tatsächlich nur das Wort Schulz finden möchte und nicht zum Beispiel Schulze oder irgendwelche anderen Wörter, die mit diesem Teil anfangen.
Ja, okay.
Oder zum Beispiel, wenn ich sage Meier und dann Backslash B, dann wäre das halt, würde halt den Namen Meier finden, aber nicht zum Beispiel das Wort Meierei.
Ja, okay. Das ist soweit so einleuchtend. Die Anker, sind das die einzigen Anker, die als Anker gelten?
Es gibt auch noch andere Anker oftmals, aber das geht dann wirklich schon in den Bereich, was sehr spezifisch ist für das konkrete Produkt, über das man dann redet. Also jeder hat halt wieder so ein bisschen andere Vorstellungen davon, was man irgendwie in Regexen erlaubt. Teilweise geht das dann auch aus dem heraus, was als regulärer Ausdruck gilt. Also wenn man zum Beispiel in Perl mit Regexen arbeitet, die haben einige sehr fortgeschrittene Features, die technisch gesehen keine regulären Grammatiken mehr sind.
Zum Beispiel Klammerausdrücke wiederverwenden und sowas, ne?
Ja, genau. Das wäre ein klassisches Beispiel, ne? Irgendwie das, was dort möglich ist, dass man, also das ist sowieso eine Funktion, die dann relativ häufig im Kontext von regulären Ausdrücken Verwendung findet, zum Beispiel, wenn man so eine Textersetzung macht, dass man bei den Klammerausdrücken dann quasi sich darauf beziehen kann, was in den Klammern drinne steht, dass man die halt so verwenden kann, um bestimmte Teilstücke rauszugreifen und dann halt sich im Ersetzungsmuster darauf beziehen kann, dass man halt zum Beispiel sagt, irgendwie, ich habe vielleicht Namen, die geschrieben sind als Nachname, Komma, Vorname. Und ich möchte die gerne umdrehen in die in Deutschland übliche Konvention, dass der Vorname zuerst kommt.
Ja.
Würde ich dann dementsprechend also irgendwie einen Ausdruck schreiben, der halt quasi eine Gruppe von Wortzeichen trifft. Und das mache ich dann in so eine Klammer rein. Dann halt Komma, Leerzeichen und dann nochmal so eine Gruppe von Wortzeichen, von Buchstaben. Und dann wäre da mein Ersetzungstext halt Gruppe 2, Leerzeichen Gruppe 1.
Genau, okay, damit steht damit dann der Vorname halt, vorne, ja.
Genau. Dass dann halt aus Mustermann, Max dann Max Mustermann wird.
Mhm. Ja, verstehe. Genau, ich mache das mit Datumsersetzung, dass ich Datumsformat umdrehe. So, ja. Also im Muster mit Punkten abgreife und dann durch das ISO-Format ersetze, um irgendwie Sachen.
Durch das objektiv bessere Format.
Durch das objektiv beste Format.
Wie bereits besprochen.
Ja, richtig.
Ja, genau. Und in Perl-Regexen ist es auch erlaubt, dass man diese Rückreferenzen direkt innerhalb der Regex verwendet, also in dem Ausdruck selber, dass man halt sagen kann, ich sammle mir irgendwie so ein paar Zeichen auf und dann kommt dann halt noch irgendwas anderes in meinem Ausdruck und danach kommt dann halt diese Rückreferenz einfach. Also, dass man nicht einfach nur sagt, ich schreibe jetzt denselben Teil nochmal hin, quasi sowas wie, auch hier können irgendwie Buchstaben stehen, sondern hier müssen dieselben Buchstaben stehen wie vorne. Und das geht natürlich diesem Konzept von regulären Ausdrücken gegen den Strich, wo man sich dann wieder Dinge merken muss zwischendurch.
Das wirkt sich ja dann auch schon stark auf die Lesbarkeit der Sachen aus, ne?
Also Lesbarkeit von regulären Ausdrücken ist klassischerweise so ein Problem. bestes Beispiel dafür war E-Mail-Adressen, weil E-Mail-Adressen haben eine erstaunliche Komplexität in sich drin. in dem, was alles erlaubt ist, auch so aus historischen Gründen, so aus der Zeit, als man in E-Mail-Adressen noch Routing-Pfade angeben musste, so, wo man nicht einfach geschrieben hat, irgendwie Professor Meyer at Universität Karlsruhe, sondern man konnte auch sowas in der E-Mail-Adresse drinnen schreiben wie Professor Meyer at Universität Karlsruhe via Universität Mainz, wo man keine direkte Verbindung zur Universität in Karlsruhe hatte.
Oh.
Und all solche Überbleibsel aus früheren Zeiten sind damit drinne, was Regexen für E-Mail-Adressen, wenn man sie richtig machen wollte, erstaunlich groß macht. Also ich glaube, irgendwie eine vollständige Regex für E-Mail-Adressen wäre so etwa 10.000 Zeichen lang.
Das ist sehr beeindruckend. Okay.
Es ist vor allem unhandlich. Die praktischen Empfehlungen, die ich gesehen habe für E-Mail-Adressen-Validierung ist, erstens enthält es ein @-Zeichen und zweitens kann man dort eine E-Mail hinschicken.
Ja, genau.
Also das ist ja ein Teil von so Anmeldeprozessen, wo dann gesagt wird, für Ihre E-Mail-Adresse haben wir jetzt eine Mail geschickt, klicken Sie dort mal auf den Link drauf, ne? Das, was natürlich einmal dafür da ist, halt, dass du sicherstellen kannst, dass diese E-Mail-Adresse auch tatsächlich der Person gehört, die das jetzt behauptet dort gerade. Aber halt auch einfach, da das quasi Teil von so einem Anmeldeablauf ist, wird dann tendenziell auch gesagt mittlerweile, guck einfach nur, ob ein @-Zeichen drin ist und dann versuchst du einfach eine Mail hinzuschicken, dann wird sie wohl stimmen, wenn das ankommt. Und wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, okay. Gut.
Ich habe jetzt hier noch ein Problem am Ende, was wir schon so ein bisschen anklingen lassen hatten zwischendurch hier. Das kann man auch zum Beispiel sehen in der Regex, die wir hier für Domainnamen hatten. Weil dort haben wir ja als Syntaxelement diese Punkte, also sowas wie halt example.com. Und wenn ich natürlich jetzt einfach einen Punkt in meine Regex reinschreibe, habe ich das Problem, wie vorhin gesagt, ein Punkt ist ein Platzhalterzeichen, was für ein beliebiges Zeichen stehen kann. Was mache ich also, wenn ich einen tatsächlichen Punkt abgreifen will?
Ich escape ihn.
Genau. Also man muss irgendwie aus dieser Regex-Syntax raus, deswegen heißt es halt escaping, also quasi fliehen, ne? Und das klassischste Schema für escaping und das, was auch bei Regexen für gewöhnlich Anwendung findet, ist, dass man einen Backslash davor schreibt vor das Zeichen, was eigentlich eine spezielle Bedeutung hat, was aber dann mit dem Backslash davor keine spezielle Bedeutung mehr hat. Also halt zum Beispiel halt der Punkt, wenn ich tatsächlich einen Punkt finden will, dann muss ich das als Backslash-Punkt schreiben, um eben dieses beliebige Zeichenverhalten auszuschalten.
Ja, oder eben auch umgekehrt, ne? So wie wir, in welchem Beispiel hatten wir das hier weiter oben?
Bei
für Backslash D für Digit zum Beispiel.
Ja.
Oder S für ein Whitespace-Zeichen. Dann schaltet man eben mit diesem Backslash das normale S auf eine Sonderbedeutung um.
Ja, also es geht verwirrenderweise in beide Richtungen.
Ja.
Das ist auch so ein ständiges Problem. Verschiedene Regex-Produkte, also verschiedene Software, die mit Regexen arbeiten, die haben teilweise, gehen sehr lange zurück und wollen ja dann kompatibel sein mit ihren ersten Versionen. Und wenn die allerersten Versionen zum Beispiel noch keine Alternativen kannten oder noch keine, noch diese geschweiften Klammern als Fixquantoren, dann kann es halt eventuell auch genau andersrum sein, dass halt der Fixquantor mit Backslash geschweifte Klammer geschrieben ist oder dass halt die Alternative mit Backslash Pipe geschrieben ist.
Oh ja.
Und das muss man sich dann natürlich wieder für jede Applikation einzeln merken, was so ein kleines bisschen ein Problem ist. Also zum Beispiel in Vim Alternativen ja mit Backslash Pipe anstatt mit Pipe und diese fixen Wiederholungen auch mit Backslash geschweifte Klammer und so weiter.
Okay, ja.
Nächste Konsequenz im Übrigen auch noch, natürlich das Backslash-Zeichen alleine kann man auch nicht verwenden, weil das hat halt die spezielle Bedeutung für Escaping da zu sein. Dementsprechend, wenn man ein blankes Backslash im Text finden will, muss man das Backslash doppelt schreiben.
Genau, richtig.
Und das führt dann auch dazu, da man meistens auch diese Regexen halt innerhalb einer Programmiersprache verwendet, hat man dann das nächste Problem, dass sie halt dort in einem Text literal drin stehen, also quasi in einem festen Textwert innerhalb der Programmiersprache, was dann meistens in Anführungszeichen ist. Und dann ist dann dort auch wieder Escaping erlaubt, falls man innerhalb dieses Textliterals Anführungszeichen haben möchte. Dementsprechend muss man dann wieder auch die Backslashes dort escapen und dann führt das dann eventuell dazu, dass man das über mehrere Ebenen escapen muss, was dann zu Stilblüten führt, wenn dann halt aus so einem, zum Beispiel aus einem Punkt dann ein Backslash-Punkt wird und dann muss man das nochmal escapen, dann wird dann ein Doppel-Backslash-Punkt draus und dann muss man es vielleicht nochmal escapen, dann wird vierfach Backslash in einem Punkt draus. Und und dann soll man das mal wieder lesen.
Spektakulär. Wer folgen konnte, der weiß, was gemeint ist und wer nicht folgen konnte, der versteht auf jeden Fall, dass es kompliziert werden kann. Ja.
Das Problem von Programmierung ist halt häufig, dass man auf diese Art und Weise verschiedene Sprachen ineinander verschachtelt. Man hat dann eine Programmiersprache und da drinnen hat man eventuell dann die regulären Ausdrücke, die ja ihre eigene Sprache quasi sind.
Ja.
Was sich ja so ein bisschen halt in natürlichen Sprachen auch habe, da ist ja dann auch so dieses Problem, ne? Wenn ich jetzt irgendwie in Anführungszeichen ein Zitat schreibe und dann habe ich halt innerhalb dieses Zitats, zitiere ich dann eine Person, die jemand anderen zitiert, ne? Da muss ich dann irgendwie anfangen, das nächste Set von Anführungszeichen zu verwenden.
Oh Gott.
Und was mache ich dann, wenn das irgendwie hinreichend tief geht, ne?
Ja.
Und auch da gilt ja quasi, ne, meistens ist es kein Problem, weil meistens hat man halt eine Ebene von Zitat und vielleicht noch zwei Ebenen von Zitat und selten mehr. So ist es bei Programmiersprachen dann am Ende doch auch. Also ich glaube, irgendwie mehr als drei Ebenen von verschachtelten Sprachen hat man dann doch selten.
Naja, okay.
Genau. Um jetzt hier noch den Deckel drauf zu machen, hast du hier noch eine kleine Sammlung von Online-Tools und derartigen Werkzeugen zum Lernen von Rechexen rausgesucht.
Genau, ich habe hier unten einfach mal ein paar Sachen verlinkt. Ich habe das alles ausprobiert. Also gerade die beiden Apps, die ganz unten stehen, die habe ich tatsächlich auch beide schon benutzt und so ein bisschen mir die Zeit damit vertrieben. Dieses Regex-Kreuzworträtsel, das ist vor allem hilfreich, wenn man versuchen oder lernen möchte, reguläre Ausdrücke zu lesen. Weil da ist es dann immer so, dass in senkrechter Richtung und in Querrichtung jeweils für jedes Feld ein regulärer Ausdruck steht und man muss dann in dem Feld einen passenden String eintragen, der dann auf diesen regulären Ausdruck passt. So, da muss man also den Ausdruck lesen. Und bei der untersten, bei der allerletzten, die verlinkt ist, da ist es andersrum. Da hat man irgendwie eine Reihe von Ausdrücken und muss dann einen passenden regulären Ausdruck schreiben, um manche einzubeziehen und manche auszuschließen. Und so. Das ist eigentlich ganz lustig, wenn man mal so ein bisschen damit rumspielen will und sehen will, was da geht und so. Die Apps habe ich jetzt im F-Droid verlinkt, also in dem freien Android App Store. Wenn man da aber auf Google Play oder im App Store ein bisschen rumsucht, dann findet man da auf jeden Fall was Passendes.
Ja, was iOS-Nutzer angeht, da müsst ihr jetzt durch, dass wir da nicht nachgeguckt haben.
Doch, ich habe im Online-App Store auf jeden Fall nachgeguckt und
Ja.
es gibt diese Sachen da auch. Also man kann da, wenn man einfach
Also diese
nach,
Kategorie von Applikationen meinst du jetzt?
genau, wenn man da Regex sucht, dann findet man da auf jeden Fall Sachen, mit denen man spielen kann.
Ja. Aber die haben wir jetzt nicht konkret ausprobiert,
Nee,
die
die
dort
habe ich
zu
jetzt nicht
finden
konkret
sind.
ausprobiert, das stimmt allerdings.
Die Sachen, die verlinkt sind, haben jetzt quasi das offizielle Schlüsseltechnologie Seal of Approval.
Ja, zumindest die beiden
Zumindest
Apps und die Online-Sachen habe ich jetzt.
in den von uns reviewten Versionen.
Ja, genau, stimmt.
Wenn wir übernehmen keine Haftung dafür, wenn die Entwickler jetzt irgendwie nächste Woche auf die Idee kommen, da irgendwie Quatsch einzubauen, NFTs oder keine Ahnung.
Okay, das reicht.
Gut, dann denke ich mal, der zweite Take ist jetzt hoffentlich der finale Take. Und dann würde ich sagen, die nächste Folge schneiden wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.